herzlich willkommen zu den TV-Serienstars und hallo Dominik.
Ja, hallo Sebastian. Das ist das erste Mal, dass du eine Eröffnung machst.
Ja, da du dich ja beschwert hast, dass du dir immer was aussuchen musst und ich dann diesmal dran bin, auch wenn ich nicht für die Serie verantwortlich war, für die Auswahl, wollte ich doch mal...
Schiebst du mir das jetzt zu? Hey, Moment.
Natürlich, du bist schuld.
Bitte? Das wurde demokratisch, wie immer, abgesprochen, gemeinsam?
Ja. Und, ja. Demokratisch, ein Volk, eine Stimme.
Ich habe das nur so vorgeschlagen und du hast dann, wie auch immer. Aber,
Wollen wir mal darüber reden, über was wir reden wollen, bei diesem passenden Wetter, das wir dazu haben?
Ja, Sebastian, ich wollte gerade schon sagen, ich hoffe, du hast deine knallroten Badeshorts angezogen, optional den knallroten Badeanzug.
Hauteng,
hast deine Rettungsboje dir schon umgeschnallt und bist bereit, dich jetzt mit mir gleich in die Fluten zu stürzen, um mal direkt mit ein paar Metaphern einzusteigen.
Natürlich, und währenddessen laufen wir bitte auch noch in Zeitlupe am Strand entlang.
Ja, weil wir müssen ja irgendwie die Sendezeit vollkriegen, ne?
Genau, also manch einer wird es jetzt schon rausgefunden haben, über was wir reden wollen. Wir reden wohl über eine der erfolgreichsten Serien der 90er Jahre. Ob das, verdient war, ist eine andere Frage, aber wir reden über Baywatch.
Ja, Baywatch.
Und manche nennen es auch Babewatch.
Babewatch. Und Sebastian, es ist so, bei der Recherche dieser Serie, ich dachte, das wird so ein Selbstläufer. Das ist ja nicht sonderlich anspruchsvoll, das ist Baywatch, ja Mai ist halt ziemlich lang gelaufen, aber im Grunde, da kann man ein bisschen recherchieren, da wird man bestimmt nicht viel finden. Da sind wir in einer Stunde durch und können nach Hause gehen und haben wieder eine Folge im Kasten und meine Güte, habe ich mich getäuscht. Da haben sich während der Recherche so viele Türen aufgetan und so viele weitere Felder, wo ich immer wieder was Neues herausgefunden habe und dann immer weiter gestöbert und gelesen habe. Und meine Zeit, wir haben eine Menge, was man über diese Serie reden kann. Es kann sein, dass du das vielleicht ein bisschen anders siehst, aber ich habe unglaublich viel Material gefunden. Es kann auch sein, dass wir diesmal ein wenig unstrukturiert sind, denn ich habe mal nachgerechnet, wir kommen hier auf über 180 Stunden Serienmaterial, also über 11.000 Minuten Baywatch. Wenn man noch den Film dazu nimmt und so weiter, ist es noch mehr. Das ist eine Menge Zeug.
Ja, das ist halt eine Serie, die halt 11 Jahre lang oder so lief und auch noch den Ableger hatte, wobei wir halt hier jetzt eigentlich nur über Baywatch reden wollen und nicht noch über Baywatch Nights. Das wird vielleicht immer mal gesondert dann nochmal angesprochen werden.
Es ist auch so, also ich habe jetzt mich auch, ja, Baywatch Hawaii, wie es dann später hieß, habe ich jetzt hier auch noch mit reingenommen. Also ich glaube, das lohnt sich auch nicht, darüber gesondert zu sprechen. Baywatch Nights könnte man am Rande vielleicht erwähnen und dann mal eine gesonderte Folge machen. Da hast du schon recht.
Ja, Baywatch Hawaii ist ja auch sozusagen die 10. und 11. Staffel der Serie. Also es ist eigentlich noch die gleiche Serie, halt nur wurde dort die Location geändert. Früher war es ja, die ersten 9 Staffeln haben ja alle so an Malibu Beach gespielt.
Da habe ich auch einiges recherchiert.
Obwohl das, glaube ich, in der Serie gar nicht erwähnt worden ist, welcher Strand das genau ist, oder?
Ah, doch, natürlich. Also im Deutschen hat diese Serie ja auch den Untertitel Die Rettungsschwimmer von Malibu. Also
ja, im Deutschen.
Genauer geht's nicht. Aber ja, Hawaii war eine andere Location und die roten Badeanzüge wurden durch gelbe ersetzt. Aber ja, kann man mit reinnehmen. Aber Sebastian, ist dir was aufgefallen?
Mir ist viel aufgefallen, aber ich weiß nicht, was du jetzt meinst.
Okay, kurz zur historischen Einordnung. Die Serie lief von 1989 bis 2001, hat 11 Staffeln ich habe 2 verschiedene Daten, also 243 beziehungsweise 242 Folgen. Aber wir haben dieses Jahr 30 Jahre Baywatch.
Oh mein Gott.
Das große Jubiläum.
Tja.
Und da ist auch einiges, da ist auch einiges dieses Jahr passiert rund um diese Serie.
Puh, Das, ja.
Also Fanfaren, Konfetti und Luftschlangen, wir haben richtig was zu feiern heute.
Heißt das also, ich muss mich auf einen neuen Spin-off-Film wieder, also es gab ja schon vorher Filme, die mit der Serie zusammenhingen. Nehmen wir jetzt mal diesen neuen Film jetzt weg, den mit The Rock. Genau, aber es gab ja schon vorher dann irgendwie Baywatch-Filme, ich glaube irgendwie Baywatch-Hochzeit auf Hawaii und sowas, das waren halt dann die Fernsehfilme. Heißt das, dass wir jetzt nach 30 Jahren wieder einkriegen werden? Ich hoffe nicht.
Ich habe ein paar Überraschungen, aber die werde ich dann zum Ende noch rauslassen, so als Rausschmeißer, wenn die Party dann langsam zu Ende geht. Ja, aber fangen wir doch erstmal wieder ganz von vorne an. Baywatch, wie gesagt, am 23. April 1989 auf NBC gestartet. Hier in Deutschland am 31. August 1990 im Ersten.
Die erste Staffel, ja. Mhm.
Ja, das Erste, ARD. Und wie bereits gesagt, 11 Staffeln, 243, 242 Episoden. Und die Serie lief bis 2001. Das heißt, wir sind hier bei 12 Jahren?
Jahre.
Mhm. 11 Jahre, also eine Menge Zeug. Im Englischen hieß die Serie, wie gesagt, einfach nur Baywatch und im Deutschen Baywatch, die Rettungsschwimmer von Malibu. Und dann ab der 10. und 11. Staffel war es dann Baywatch Hawaii. Und ja, dann gab es halt noch die diversen Fernsehfilme. Und ja, wie wohl jeder weiß, bekannt ist die Serie geworden vor allem durch zwei Hauptdarsteller. Ich sag mal einen Hauptdarsteller, der die ganze Zeit dabei war. David Hasselhoff, The Hoff, über den es einiges zu erzählen gibt. Wobei man sich überlegen kann, ob wir seine Biografie, ja, wir werden mit Sicherheit auch noch über Knight Rider reden, seine andere große Rolle. Müssen wir mal gucken, wie wir jetzt seine Biografie aufteilen. Und dann natürlich haben wir noch als zweite wichtige Darstellerin Pamela Anderson, die ja in den 90ern natürlich das Sexsymbol überhaupt war. Ja, das mal so zur historischen Einordnung. Magst du gerade so ein bisschen was zur Handlung erzählen,
die es nicht kennen? Ich würde vorher vielleicht noch was zur Ausstrahlung in Deutschland sagen. So
ja, gerne.
Speziell. Du hattest ja gemeint, dass die Serie dann halt im Ersten gelaufen ist. Das war für die erste Staffel der Fall. Mhm. Ab der zweiten Staffel lief dann die ganze Serie dann halt auf Sat.1, da hatten sich dann die Rechte geändert, was auch mit der Produktion der Serie in Amerika zu tun hatte, darauf werden wir vielleicht später kommen. Außerdem war das dann auch so, dass nicht alle Folgen dann bei Sat.1 weitergelaufen sind, sondern im Sommer 2008 hat dann nämlich zum Beispiel das vierte auch die 11. und letzte Staffel erst ausgestrahlt. Also die lief gar nicht bei uns im normalen Programm. Also im Anschluss an die 10. Staffel, sondern da war dann erstmal Schluss und dann hat es doch einige Zeit gedauert, wie gesagt bis 2008, wo dann der Sender, manche wird ihn noch kennen, das vierte, die Serie dann ausgestrahlt hat.
Ja, dieser Resteverwertungssender, der gerne mal alte Serien nochmal hat laufen lassen.
Ja.
Ja, sind die aus Kabel 1 hervorgegangen oder hat er irgendwie den Sendeplatz von Kabel 1 übernommen? Ich weiß es gar nicht mehr.
Also das vierte, das war ja ein Privatsender, der ging 2008 auch an den Start. Das war sozusagen NBC, glaube ich, von NBC in Deutschland ein Sender, ja, gut, also wo sie in Deutschland dann Fuß fassen wollten. Die wurden dann, glaube ich, von Walt Disney Company dann gekauft und irgendwann mal 2014 war dann Schluss oder sowas, weil da auch echt nicht sehr viel lief. Da lief, ich glaube auch, liefen dann nicht auch diese ganzen komischen Spielshows teilweise. Also.
Ja, das kann sein. Aber spielt ja jetzt auch für diese Sache keine Rolle. Entschuldigung fürs Abschweifen. Ja, du wolltest noch was zur besonderen Sendesituation sagen. Also es lief dann auf Sat.1. Mhm. Und
genau, das war das eigentlich, was ich meinte. Also, dass es halt nicht komplett durch auf einem Sender lief, sondern dass es halt dann doch eher gestückelt war, obwohl es halt eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten war. Also es stand auch im Guinness-Buch der Rekorde damals, als es lief, dass es mit weltweit über 1,1 Milliarden Zuschauer haben sollte, diese Serie.
Ja. Also, Baywatch wurde in, ich glaube, 144 Ländern ausgestrahlt. Also ist wirklich super erfolgreich und hat auf alle Fälle die 90er geprägt, die Serienlandschaft und die Popkultur auch irgendwo. Wie keine andere oder wie wenige andere Serien. Ja. Ja, ich hatte dich gebeten, die, wenn du möchtest, die grobe Rahmenhandlung vielleicht mal, für die, die es nicht kennen.
Ja, das ist jetzt schon ein bisschen problematisch. Bei Baywatch muss man sagen, im Zentrum steht natürlich der Charakter Mitch Buchanan, gespielt von David Hasselhoff, und sein Sohn Hobie. Genau, auch ein sehr interessanter Name. Ja. Mitch Buchanan ist geschieden, erzieht seinen Sohn halt alleine und arbeitet bei den Rettungsschwimmern von Malibu.
Genau, Malibu habe ich mal ein bisschen geguckt. Das ist eine Kleinstadt in Kalifornien. Hat echt nicht viele Einwohner. 12.645 Einwohner. Das sind weniger Einwohner wie zum Beispiel Bitterfeld.
Ja.
Habe ich ja geguckt. Also es ist ein kleiner Ort, ne?
Einer davon ist Charlie Harper.
Charlie Harper, bitte was?
Two and a Half Men.
Der wohnt auch in in Malibu. Malibu.
Ja, der hat ein Malibu-Strandhaus.
Ja, in Malibu wohnen ohnehin unglaublich viele Celebrities, habe ich gesehen. Also Lady Gaga wohnt da, es wohnen extrem viele, Thomas Gottschalk hat da ein Haus. Also Malibu scheint da so ein bisschen,
Hat Thomas Gottschalk, oder das ist das, was abgebrannt ist, ich weiß es gar nicht.
Gute Frage.
Aber Malibu, da, ja, das zählt, das ist, wird halt häufig auch in amerikanischen Filmen und Serien halt so als der Ort schlechthin für die Celebrities, für die Reichen und Schönen. Wenn man halt ein Strandhaus haben will, dann will man dort eins haben.
Genau, ein Strandhaus in Malibu, das Ding. Ja.
Auf jeden Fall, Mitch Buchanan arbeitet halt als Rettungsschwimmer in Malibu. Also am Anfang der Serie arbeitet er als Lieutenant. Hauptsächlich also im Büro, was sich dann aber ab der zweiten Staffel doch etwas ändert und er dann halt doch eher mehr in der Badehose zu sehen ist. Die ganze Serie dreht sich halt um diese Rettungsschwimmer, ihre persönlichen Probleme, wie sie miteinander den Alltag bewältigen und die typischen Probleme, die anscheinend so ein Rettungsschwimmer während seines Dienstes hat. Also da gibt es nicht nur Leute, die halt kurz vorm Ertrinken sind. Da gibt es Haiangriffe, da gibt es Serienmörder, die auftauchen, Erdbeben, alles, was man sich vorstellen kann. Weil es ist so, dass bei der Serie damals auch bevor es halt in die Produktion ging, die Produzenten gesagt haben, naja, was will man denn über längere Zeit reden. Man kann ja nur ab und zu mal zeigen, wie jemand hinrennt, jemanden aus dem Wasser zieht und Herzmassage macht.
Naja, ab und zu ist gut, ne?
Ja, das ist eigentlich in jeder Folge der Fall. Und da man sich darauf nicht nur konzentrieren konnte, das zu zeigen, musste man halt dann auch noch andere Themen dazu nehmen. Weswegen es dann schon sehr weit gefächert ist, was da alles passieren kann am Strand von Malibu.
Man kann schon sagen, mal ein bisschen weiter gefasst, das ist eine frühe Superhelden-Serie. Ja, also, wenn man sich das, du sagst ja, was die alles für Dinge erleben und für machen, also sie retten vor allem Menschenleben und sie begegnen Serienmördern und Terroristen und machen sonst immer nur gute Dinge und Leute, die ihren Giftmüll ins Meer werfen und die roten Badeshorts und der rote Badeanzug und diese ikonische Boje, Rettungsboje. Ich finde, da kann man schon sagen, das sind so ein bisschen die Superheldenkostüme von denen.
Ja, okay.
Weil sie sind ja auch.
Da fällt mir jetzt nichts ein.
Ja, jetzt mal, wie gesagt, ein bisschen weiter gefasst. Weil sie sind ja auch fast so ein bisschen, sie sind ja übermenschlich, kann man ja schon sagen. Sie sehen gut aus, sie sind voller Tatenkraft, sie sind sportlich, sie retten. Also ich finde, das hat schon viele, viele Elemente, die man auch in einer Superhelden-Serie findet oder generell bei Superhelden findet.
Ja, das ist halt so das typische Ding für einen Protagonisten, sagen wir mal, einen ungebrochenen Protagonisten in Serien und Filmen. Das sind halt schon die typischen Helden, die hier dargestellt werden. Helden aus dem Leben, die dann jetzt vielleicht, okay, mit der Badehose dann noch ihr Signature haben.
Die Strand-Avengers.
Ja. Oh mein Gott.
Das Baywatch Cinematic Universe. Nein.
Ja, könnte man schon sagen, weil allein die Auswahl der Schauspieler und der Wandel der Schauspieler ja doch schon ein Cinematic Universe vielleicht rechtfertigen würde.
Ja, siehste. Ja, aber du hast schon gesagt, also im Grunde, es geht eben darum, was die Rettungsschwimmer so im Alltag erleben und dann geht es halt noch viel um das Zwischenmenschliche. Die Serie wird ja geführt als Drama-Action-Serie, wobei Drama ja im Endeffekt immer alles ist, wenn irgendwelche...
Wenn es keine Komödie ist.
Wenn es keine Komödie ist, genau. Vielleicht sollten wir irgendwann mal so die Genre-Begrifflichkeiten durchsprechen oder mal so ein bisschen definieren oder mal irgendwann erzählen. Naja.
Ja, wenn es die Leute interessiert, könnte man darüber natürlich schon mal so eine Sondersendung machen. Einfach mal so die verschiedenen typischen Serienarten so ein bisschen
anzusprechen. Ja, wäre mal vielleicht ganz interessant. Ja, die Serie lief also 1989, ging das Ganze mit Staffel 1 los, aber da haben wir ja schon gleich den ersten Knick.
Genau, eigentlich war nach Staffel 1 schon Schluss.
Genau, die Staffel war ein Flop, kann man nicht anders sagen, ja.
Ja, Flop, also es war jetzt kein großer Erfolg, sie waren so im Mittelbereich der Ratings. Das Problem war wohl eher, dass die Produktionsfirma kein Geld hatte. Mhm. Dass das halt doch ein bisschen zu teuer für sie war, das alles zu produzieren. Und man sich gedacht hat, naja, so wird das wahrscheinlich dann doch eher nichts, dann lassen wir es doch lieber sein.
Ich finde ja in dem Zusammenhang eine Person ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, ob wir, also eine Person im Hintergrund, über die man vielleicht im Vorfeld reden sollte, also eine der Erfinder der Serie oder des ganzen Konzeptes eigentlich, dieser Gregory J. Bonnan, der diese Idee für diese Serie ja schon 1977 gepitcht hat. Damals noch unter dem Begriff, die Serie sollte eigentlich heißen ACES.
Okay.
Also ACES. Mhm. Und das sollte die Abkürzung sein, Aquatic Corps for Emergency Service. Mhm. Und das war jetzt dann, also gut, ACES, das war jetzt dann vielleicht nicht so schmissig. Und angeblich hat ihm seine Mutter dann den Begriff Baywatch ans Herz gelegt. Aber wie gesagt, er hat es schon 1977 versucht zu pitchen. Hast du was über diesen Gregory herausgefunden? Weil ich habe hier so ein paar Sachen.
Ja, also ich hatte mir über die Produzenten, was ja insgesamt drei Leute sind, der Michael Burke, Douglas Schwartz und Gregory Joe Bonnan, wie schon erwähnt, habe ich mich kurz eingelesen. Aber ich muss sagen, also ich habe jetzt nicht so viel zu denen gefunden. Ich habe mir mal geguckt, was sie sonst noch gemacht haben. Und da ist mir halt nur Thunder in Paradise aufgefallen, was ja auch so ein bisschen in die Richtung geht, halt Wasser, Speedboote und so weiter. Mhm. Mit, wer es nicht kennt, eine Serie mit Hulk Hogan. Das sagt, glaube ich, schon viel aus.
Hey!
Aber ansonsten war ich da jetzt nicht so weit involviert.
Ja, also für mich ist dieser Gregory J. Bonnan ist der, ja, eigentlich der Erfinder der Serie, würde ich mal behaupten. Mhm. Ist ja selber auch Rettungsschwimmer von Beruf gewesen und hatte schon die Idee, eben eine Serie zu machen über die Abenteuer, sage ich mal, von seinen Kollegen und eben so Rettungsschwimmeralltag. Das ist so der Gedanke eben, den ich jetzt gefunden habe.
Ich glaube, dann hat er es aber nicht geschafft, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Rettungsschwimmeralltag so aussieht.
Du siehst es doch, hast es doch in über 200 Episoden mitbekommen. Ja, also wie gesagt, er hat ja auch das relativ früh gepitcht, wollte ja keiner haben. Und er hat die Serie dann, das Konzept ja nach 77 nochmal für viele Jahre weiterentwickelt und dann eben mit Douglas Schwartz und Michael Burke das dann, ich glaube bis 88 oder sowas, haben sie das dann an den Start bringen können. Mhm. Bei GTG Entertainment.
Genau, GTG, die dann aber auch nach der ersten Staffel dann ihre Türen geschlossen haben. Mhm.
Und dann war, ja, Staffel 1 war dann rum. Und dann hat aber David Hasselhoff das Ganze übernommen.
Mit den anderen zusammen, genau. Also
genau, Gregory J. Bonnan war auch noch dabei. Ja. Mhm.
Und zwar hat man gesehen, dass die Serie doch wohl sehr erfolgreich im Ausland ist. Mhm. Und das sind halt jetzt so Zahlen, die man halt im Netz finden kann, ob das so wirklich der Wahrheit entspricht, ist halt die Frage. Aber anscheinend haben sie für $10 dann die Rechte an der Serie gekauft.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Wobei es dann halt darum ging, dass wenn sie dann ein Erfolg werden würde, man halt dann im Nachhinein noch mehr bezahlen würde. Aber das waren halt auch Beträge, ich glaube von $5,000 oder sowas für eine Folge. Mhm. Also sehr gering für eine Serie. Mhm.
Ja, David Hasselhoff hat an die Serie geglaubt und hat es dann mit seiner Produktionsfirma ab Staffel 2 dann bis zum Ende hin durchgeführt, glaube ich, ne? produziert.
Genau. Er hat auch am Anfang auf die Hälfte seiner Gage verzichtet, so was ich gelesen habe, damit das halt auch dann noch realisiert werden konnte. Mhm. Man hat auch ja gewisse Settings, die man hatte, dann mehrfach genutzt. Zum Beispiel den Fitnessraum, den David Hasselhoff benutzt hat, um sich zwischen den Szenen aufzupumpen, wurde dann auch als Fitnessraum für die Szenen in der Serie verwendet. Die Küche, wo das Essen für die Darsteller gemacht worden ist, war dann auch die Küche vom Headquarter der Rettungsschwimmer. Mhm. Da wurden dann also die Sachen einfach doppelt verwertet.
Ja, ich habe auch mitbekommen oder gelesen, dass dieser Gregory J. Bonnen, der ja wirklich aktiver Rettungsschwimmer war, auch viel von seinen privaten Connections hat spielen lassen, um unter anderem die Ausstattung von den Türmen sich zu leihen. Oder allgemein dieses ganze Rettungsschwimmer-Equipment, dass das auch wirklich authentisch ist, die ganze Innenausstattung und so weiter. Da hat der sich wohl auch mit drum gekümmert. Und ist natürlich dann auch relativ praktisch, wenn man da an der Quelle sitzt.
Ja.
Es müssen wohl auch viele seiner Rettungsschwimmerkollegen müssen dann als Statisten mal dabei gewesen sein und haben sich retten lassen aus den Fluten. Ja. Aber sehr, sehr spannend vor allem diese Person, ja. Genau. Das war dann David Hasselhoff, der das übernommen hat.
Müssen wir denn was zu David Hasselhoff erstmal sagen? Gibt es Leute, die David Hasselhoff in Deutschland nicht kennen? Der Mann, der die Mauer zum Fallen gebracht hat.
Ich wollte auch sagen, der Mann, der Deutschland vereint hat mit seinem Lied Looking for Freedom.
Der Mann, der so schön einen Burger auf dem Fußboden essen kann wie kein anderer.
Ja, vielleicht sollten wir es ein bisschen in Reihenfolge bringen. Ich würde sagen, also David Hasselhoff werden mit Sicherheit unsere Hörer kennen. Für die, die ihn nicht kennen, mal einen groben Abriss. Wir werden mit Sicherheit bei der Serie Knight Rider nochmal ausführlicher drauf eingehen. Also The Hoff, bekannt aus großartigen Science-Fiction-Filmen wie zum Beispiel Star Crash. Und eben der große Durchbruch mit seiner Fernsehserie Knight Rider, war in Deutschland generell oder auch in Europa eben auch als Musiker mit seinen Alben doch sehr beliebt. Das Lied Looking for Freedom hat er doch beim Fall der Berliner Mauer gesungen.
Ne? Genau. Er ist ja der Meinung, er hätte die Mauer zu Fall gebracht. Er hat ja jetzt, auch jetzt kurz vor kurzem, hat er, glaube ich, auch ein neues Album rausgebracht. Ist sogar auf Tour jetzt im Oktober. Bekannte von mir haben sogar Konzertkarten für Berlin.
Genau, also hat, ja, der ist auf Tour, ja, ist der Mann, der noch immer am häufigsten auf dem Cover der Bravo abgebildet war in den 90ern, hat da auch wohl seinen Namen bekommen, The Hoff, hatte einen ziemlichen Absturz, du hast es schon erwähnt, 2007 dann dieses Alkoholvideo, das seine Tochter auf YouTube hochgeladen hat, wo er also völlig im Alkohol Rausch, also völlig zerstört, einen zerfetzten Burger, der irgendwie am Boden liegt, ist also wirklich ganz unten und hat sich dann aber wieder hochgerappelt, so wie ich das Gefühl habe, und hat jetzt aus der Not eine Tugend gemacht so ein bisschen. Also ist halt schon eine Parodie von sich selbst so ein bisschen mittlerweile, ne?
Ja. Wusstest du aber, dass David Hasselhoff gar nicht die erste Wahl für die Rolle von Mitch Buchanan war?
Ich habe hier zwei Namen aufgeschrieben, es waren wohl ein paar mehrere. Er hat sich gegen einige durchgesetzt. Leg mal los.
Also der erste, der überhaupt anscheinend für diese Rolle gedacht war, war Tom Selleck.
Ja klar, der hat ja Stranderfahrung, ne?
Mit Magnum. Der hat aber abgelehnt, weil er anscheinend mit dieser, ich weiß nicht, wie er es genau gesagt hat, aber anscheinend mit dieser Rolle als dieser Sexsymbol, würde ich jetzt mal so in Anführungsstrichen erwähnen, aber halt als so Sexsymbol am Strand, das war so nicht so sein Ding, hat er gemeint.
Nee, überhaupt nicht, war er ja nur auch zig Jahre lang bei Magnum.
Ja, aber da hat er selten das Hemd ausgezogen und ist nur im Badehose rum. Also er hat zwar auch sehr kurze Shorts getragen, diese Jeanshosen, aber das ist, glaube ich, trotzdem noch ein anderes Kaliber gewesen.
Ja. Vielleicht bist du dann auch irgendwann über, wenn du sagst, ich würde gerne mal eine andere Rolle machen. Ich bin jetzt so lange auf Hawaii rumgelaufen in Shorts als Privatdetektiv. Ich muss jetzt nicht noch als Rettungsschwimmer hier Malibu Beach machen. Danke. Ja, wer war es denn noch?
Das war das, was ich hatte.
Ja, okay. Ich habe hier noch zwei weitere wichtige Namen.
Okay.
Und zwar hat er sich noch gegen Adrian Paul durchsetzen können. Sagt dir der Name was?
Hinten im Hintergrund, warte mal, Adrian Paul, ist das nicht irgend so ein Action-Typ gewesen?
Der Highlander.
Ach, die Fernsehserie der Highlander.
Adrian Paul hat die Highlander-Fernsehserie, hat da den Hauptdarsteller gespielt. Nicht Duncan MacLeod. Doch, er war Duncan MacLeod, genau. Mhm. Der jetzt sehr erfolgreich eine Schwertkampfschule betreibt.
Okay.
Und er hat sich noch gegen, wo ist denn meine Liste, gegen Lorenzo Lamas durchgesetzt.
Der Renegade am Strand.
Ja. Gegen den Renegade, ja.
Obwohl, damals hat er noch nicht Renegade gespielt. Was hat denn da vorher gemacht? Ich glaube, da war er bei Falcon Quest. Oder? Das müsste vorher gewesen sein, wo man ihn gesehen hat.
Es war eine von diesen großen Familiensaga, Sagas, wo er dabei war. Ja.
Und ja, immer noch ganz lustig, bei Grease hatte er eine ganz kleine Nebenrolle als Nerd. Das ist super, wenn man den da sieht.
Genau, es war, ich sehe es auch gerade, Falcon Crest. Und dann hat er ja eher so B-Movie, C-Movie-Schauspieler und ist er dann teilweise auch bei Asylum jetzt in den letzten Jahren gelandet. Also ja, aber dagegen hat sich der Hoff durchgesetzt, muss man mal erwähnen. Ja, und er ist eben Mitch Buchanan, die, ja, wie soll man sagen, die Rettungsschwimmer-Vaterfigur des Ganzen.
Ja, er ist der Zentrum, also er hält so alles zusammen. Er ist so dieses Kid in der Mitte, er ist für die Leute meistens Ansprechpartner, Freund, Helfer. Er ist wirklich der Zentrum der Serie.
Wollen wir gerade noch die weiteren Darsteller so ein bisschen durchgehen oder wollen wir im Vorfeld noch was dazu sagen?
Ich würde einfach dann, glaube ich, ein bisschen weitergehen zu den Darstellern. Was vielleicht ganz interessant ist, ist halt sein Sohn, Hobie Buchanan, der von zwei verschiedenen Schauspielern gespielt worden ist.
Ja, wir haben einen ziemlichen Knick, weil es wurde vieles ausgetauscht nach der ersten Staffel.
Genau. Ja. Also in der ersten Staffel hat das noch Brandon Call gespielt. Der wurde dann aber nicht in die zweite Staffel übernommen, was wohl auch so ein bisschen der Grund von David Hasselhoff war, da Brandon Call wohl einen kleinen Wachstumsschub hatte und David dann gemeint hat, er sieht sich nicht als Vater eines so großen Kindes. Mhm. Wurde dann halt dann gesagt, ja, also das wird so nicht weitergehen. Brandon Call, den werden dann manche vielleicht dann noch kennen aus der nächsten Serie, wo er es dann aber auch einigermaßen erfolgreich für ihn war. Das war eine Comedy-Serie, eine starke Familie, die dann von 91 bis 98 lief. Mhm. Wo man ihn vielleicht auch noch herkennt, das war ein Rutger Hauer-Film, Blinde Wut, wo er den Jungen gespielt hat. Mhm. Auf jeden Fall war dann halt nach der ersten Staffel für Brandon Call Schluss. Seine Rolle wurde dann von dem 4 Jahre jüngeren und auch etwas kleineren Jeremy Jackson übernommen. Mhm. Wobei man bei dem halt sagen muss, dass da außer Baywatch, wo er immerhin 160 Folgen fast mitgespielt hat, sonst nicht mehr viel in seiner Vita ist, also schauspielerisch, das sind lauter kleinere Rollen, nichts Großartiges.
Genau, also es ist schön, weil man sehen kann, wie der Junge während der Serie aufwächst und dann immer älter wird. Da kann man schon über diesen riesenlangen Zeitraum, den er ja diese Rolle gespielt hat, kann man da schon eine interessante Beobachtung machen. Ich habe auch nur noch stehen, dass er eben bei California Clan dann nochmal mitgespielt hat und dass er wohl aktuell ein Tänzer bei den Chippendales ist. Also mehr gibt es da nicht zu sagen, aber über die Darsteller, ja, das wird eh noch gleich sehr spannend. Wusstest du, wer auch für die Rolle ursprünglich geplant war von Hobie, also von dem Sohn?
Nee.
Leonardo DiCaprio.
Oh mein Gott.
Der junge Leonardo DiCaprio war wohl auch, das war wohl auch schon relativ weit gereift, dass er den Sohn spielen soll. Ich stell dir das mal vor, wenn Leonardo DiCaprio den Sohn von David Hasselhoff in Baywatch gespielt hätte. Aber er wurde auch abgelehnt von Hasselhoff, weil Leonardo war damals zu der Zeit 15 Jahre alt. Mhm. Und das war auch für David Hasselhoff dann schon zu alt als sein Sohn. Weil er war ja so, er sollte ja so Ende 30, Anfang 40 sein. Und dann hat er halt gemeint, das würde nicht so ganz passen vom Sohn her. Ja. Aber das ist schon witzig, ja.
Ja, das, ja, aber dann hat ja, für Leonardo DiCaprio ist es dann ja weitergegangen zu Unser lautes Heim 1991. Also er hat ja Serienerfahrung. Also ich glaube, das wäre jetzt nicht so vielleicht ganz so unpassend gewesen. Mhm. Ich glaube, er hätte auch seine Karriere dann trotzdem, auch wenn er bei Baywatch mitgespielt hätte, Ja, obwohl, wenn er 11 Jahre bei Baywatch oder 10 Jahre dann bei Baywatch versauert wäre, ist halt die Frage, ob es dann, ja, ich glaube, genau, das war also, doch schon so die bessere Wahl.
Ja, ich denke, das war jetzt, man weiß es ja, aber wie das wohl alles sich hätte verändern können, wäre ganz interessant gewesen, ja. Ach, bevor wir weitermachen, das ist vielleicht noch ganz interessant. Ich persönlich habe jetzt in Bezug auf die, wir reden ja jetzt gerade über die Darsteller, ich habe in Bezug auf die ganzen Hauptdarsteller jetzt mich wirklich nur mal auf die konzentriert, die mindestens 4 Staffeln dabei waren. Baywatch hat so ein bisschen diese Besonderheit, dass die Hauptdarsteller eigentlich jede Staffel ausgetauscht wurden. Also so ein durchschnittlicher Hauptdarsteller bei Baywatch hatte eine Halbwertszeit von ja 1 bis 2, manchmal 3 Staffeln. Die Liste, das muss man sich auch mal wirklich auf Wikipedia oder in irgendeinem, ja, irgendeiner Fanseite angucken. Die Liste der Hauptdarsteller von Baywatch ist wahnsinnig lang. Da wurden hauptsächlich ja Models und Schauspieler gecastet. Wobei der Begriff Schauspieler da sehr stark in Klammern zu setzen ist. Und wir beschränken uns jetzt quasi mal so ein bisschen auf die, ja, ich sag mal, relevantesten Namen.
Ja, jetzt von wegen gecastet nach dem Aussehen. Wenn man sich das mal anguckt, es sind auch 9 Leute, die bei Baywatch mitgespielt haben, oder 9 Damen im Playboy abgelichtet worden.
Ja, also das ist ja, das kann man ja gerade kurz erwähnen. Also klar, Baywatch, das ist halt die Körperkultserie der 90er gewesen, ne? Also die Leute sind alle sexy, die sind gut aussehen, die sind haben Waschbrettbauch. Es ist alles so, ich habe das so ein bisschen unter dem Begriff Ken- und Barbie-Syndrom zusammengefasst, weil es ist tatsächlich so, manchmal fällt einem gar nicht so wirklich auf, dass da jetzt Darsteller ausgetauscht wurden, weil das doch alles sehr, ja, die sehen halt doch alle sehr gleich aus, ne?
Da sollte man dann vielleicht dann als nächstes zu einem vielleicht etwas besonderen Charakter in der Serie kommen. Mhm. Wenn es darum geht, halt alle wirklich solche Sexsymbole, super aussehend, jetzt nicht, dass er schlecht aussehen würde, aber glaube ich, würde jetzt nicht zu dem typischen Schönheitsideal zählen, da er ja auch eine Halbglatze besitzt, ist halt Michael Newman, derjenige, also, der die 3 meisten Folgen in der Serie mitgespielt hat und glaube ich mit am wenigsten Text wahrscheinlich hat.
Das ist ja absolut großartig, jetzt ziehst du meinen Underdog raus, den ich bei den Recherchen, über den ich so per Zufall gestolpert bin. Ich habe da so recherchiert und dann habe ich ein Foto gesehen, Michael Newman immer dabei gewesen. Wer ist denn das? Und dann habe ich ein Bild gesehen von diesem schnauzbärtigen Halbglatzenmann.
Ja.
Und habe mir gedacht, ja, natürlich, da war noch dieser eine, der älter war als als David Hasselhoff. Der war ja immer so im Hintergrund. Dieser ewige, ja, dieser ewige Underdog. Was hast du von dem?
Dazu kann ich nur sagen, dass er selber wirklich Rettungsschwimmer ist oder war. Bei der Los Angeles County Public Lifeguard gearbeitet hat.
Die ja auch das große Vorbild quasi für die Baywatch Lifeguard ist. Ne?
Mhm. War als Ratgeber bei der Serie dabei. Und ja, wurde dann halt dazu gecastet, halt bei einigen der Folgen doch mit aufzutreten. Hat wenig Text. Meistens sieht man ihn eher bei Szenen, wo es darum geht, die Action geladen sind, in voller Geschwindigkeit vom Boot ins Wasser springen und solche Sachen. Dinge, die andere Schauspieler vielleicht nicht hinbekommen hätten.
Genau, sein, genau, Michael Newman, nicht zu verwechseln mit dem Newman aus Seinfeld. Auch wenn das überaus lustig wäre, wenn man sich das vorstellt.
Ich stelle mir gerade Newman aus Seinfeld vor, in einer roten Badehose, wie er in voller Geschwindigkeit vom Speedboat runterspringt.
Und dann auf, ja genau, oder am Strand entlang rennt und dann zünftig auf die Fresse fällt.
Und dann schreit, Arschbombe.
Ja. Stimmt.
Ja. Und David Hasselhoff die ganze Zeit, Newman. Wir schweifen ab.
Das Spannende ist bei Michael Newman, der arbeitet ja als Immobilienmakler, ist mittlerweile auch raus aus der Serienlandschaft. Und er wurde als Honorable Mention, weil sie ja irgendwann gemerkt haben, der Typ ist einfach beliebt in der Serie und ist auch irgendwie fester Bestandteil. Er wurde erst 1996 dann auch in den Vorspann eingeführt. Also bis dahin lief er quasi nur irgendwo im Hintergrund und hatte halt mal seine Szenen, aber war nicht weiter erwähnt. Und erst quasi 7 Jahre, als die Serie schon lief, hat er seinen eigenen Slow-Motion-Run im Intro bekommen. Finde ich total großartig.
Die wahren Helden dieser Serie.
ohne Scheiß. Also ich würde mal behaupten, weil er ja auch echt Rettungsschwimmer ist oder war, dass der so mit am meisten Erfahrung davon hat oder wusste, was er da tut. Ja, wen haben wir noch?
Ja, das ist ja noch so also eine kleine Anekdote dazu ist ja, ja, dass es anscheinend auch sehr viele Schauspieler gab, die echt Probleme mit dem Meer und dem Wasser hatten. Ich habe häufiger gelesen, dass es Szenen gab, wo man ein bisschen umdrehen musste, ein bisschen anders machen musste, weil halt die Schauspieler Angst hatten, ins Wasser zu gehen. Später dann, als man dann sogar in Hawaii gedreht hat, manche Szenen, das war ist also schon vorher passiert, nicht nur bei Baywatch Hawaii, sondern auch schon in vorigen Staffeln ist man ab und zu mal nach Hawaii gegangen, allein nur wegen dem Wetter, um dort zu drehen, dass dann viele der Schauspieler auch Angst hatten, ins Wasser zu gehen wegen Haien.
Ja, kann ich durchaus verstehen. Ich habe noch ein paar andere Kuriositäten mir aufgeschrieben, aber ist mir, denk ich, durchaus. Ich meine, viele von den Darstellern waren ja auch extrem jung, sage ich mal. Ne? Mhm. Das waren ja also wirklich viele Models um die 20 und Schauspielerfahrung. Ich finde, die deutsche Synchro federt das zum Teil ein bisschen ab. Mhm. Wie hölzern manche Szenen doch sind. Aber wenn du das dann dir mal im englischen Original anguckst, merkst du schon, dass sie manchmal wahrscheinlich sich gesagt haben, komm, bevor wir jetzt noch mal einen Take machen, der kriegt das nicht besser hin. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, ein bisschen abwertend, dass das jetzt halt nur die gut aussehenden, schönen Beach Boys und Beach Girls sind, die halt nichts in der Birne haben und nicht schauspielern können. So ist es nicht gemeint. Es ist halt einfach so, dass man, wenn jemand schon in jungen Jahren als Fotomodel arbeitet, das natürlich auch jetzt, ja, mit der Schauspielerei, also ein guter Schauspieler zu werden, das wirst du ja auch nicht von jetzt auf gleich. Da gehört natürlich auch viel Zeit rein, viel Vorbereitung, viel Ausbildung und so weiter. Und wenn halt jemand modelt und Schauspieler, da bleibt vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen auf der Strecke, ne?
Ja, es war auch zum Beispiel so, dass als Pamela Anderson die Serie verlassen hat, haben sie dann als nächstes ich weiß jetzt den Namen nicht mehr von der Dame, die sie da gecastet haben, ich finde es jetzt auch gerade nicht, die halt null schauspielerische Erfahrung hatte. Mhm. Und anscheinend auch ziemliche Panik halt, Stage Fright, also wie heißt das, Lampenfieber hatte.
Lampenfieber,
genau, Lampenfieber vor den Aufnahmen. Und da musste dann sehr viel mit der gearbeitet werden, bevor man überhaupt irgendwelche Szenen drehen konnte. Da wurde halt gecastet, nicht nach Können, sondern nach Aussehen.
Genau, ich kann mir auch denken, dass vielleicht so ein Agent von so einem Model dann gesagt hat, hier, ich habe dir mal jetzt einen Deal bei Baywatch klar gemacht. Das ist das nächste große Ding, dein nächstes großes Sprungbrett. Mach da mal eine Staffel mit. Dass es dann doch nicht so wirklich geklappt hat bei vielen, beziehungsweise man weiß ja nicht, wie die Modelkarrieren dann weitergegangen sind. Diese Szene beobachte ich absolut überhaupt nicht. Aber schauspielerisch sind halt jetzt wirklich, ist da niemand groß rausgekommen. Ne? Aber du hast es gerade erwähnt, Pamela Anderson, das ist doch ein guter Punkt, wo man einsteigen könnte, die nächste wichtige Person.
Genau, Pamela Anderson, vorher, bevor sie zu Baywatch gegangen ist, bekannt aus der Serie Hör mal, wer da hämmert.
Super, gell? Ja.
Ja, wo sie die Assistentin halt von Tim Allen gespielt hat in dieser Sendung Home Improvement. Nee, warte mal, genau. Hieß die Sendung? Tooltime.
Tooltime,
Home Improvement, ja. Hieß ja die Serie im Englischen. Dort hatte sie halt 3 Jahre lang mitgespielt, bevor sie dann rübergegangen ist zu Baywatch. Ansonsten, wenn man sich sonst ihre Vita anguckt, also jetzt filmischerweise, kann man dann noch finden den Film Barbed Wire 1996.
Ein Remake von Casablanca,
sag ich mal. Naja, okay. ja, okay, ja.
Ja,
ja. Schon, ja. Neuinterpretation vielleicht.
Ja, mei.
Bekannt ist sie aber eher durch halt ihre Playboy-Aufnahmen und dann ihre Ehen. Einmal mit dem Drummer von Mortal Crew, Tommy Lee, und später Kid Rock.
Genau, du hast noch.
Ja, mit Tommy Lee, muss man halt sagen, ist sie dann halt noch zu Berühmtheit geworden durch ihr Hochzeitsvideo.
Ja, ihr zweiter großer Film, ne? Also kennt vielleicht jeder, der da in den, war das in den 2000ern schon? Also wo sie ja wo dieser Porno quasi, wobei ein Porno, ich weiß es nicht, war halt so ein, ich glaube heutzutage würde es auf irgendeinem Internetportal untergehen, also die hatte ja dann da so ein, kleinen, kurzen Porno irgendwie gedreht oder
Das war ihre Flitterwochen-Hochzeitsreise, ja, mit Sex. Also ich weiß noch, das lief damals in Mannheim an der Uni in einer Propagandafilmnacht mit zwei anderen Filmen.
Ja, man muss sich das so vorstellen. Ich meine, das war ja auch, das wurde im Internet hochgeladen und dann hieß es irgendwie, da gibt es diesen Porno mit Pamela Anderson. Was das noch für eine Zeit war, dass dann das sowas, das war dann schon was Besonderes und ein ziemlicher Aufreger, ne?
Das war so das erste Celebrity-Porno-Video, das im Umlauf war, wodurch dann auch dieser Hype um dieses Thema, glaube ich, zu der Zeit entstanden ist. Dann gibt es natürlich noch andere, die dann bekannt sind, wie halt, wie hieß sie, die Hilton-Tochter?
Paris Hilton.
Genau, und da kann man halt sagen, da ist Pamela Anderson halt sozusagen die Vorreiterin dafür. Das ist ja auch so, dass die Frage, die sich damals dazu auch immer gestellt hat, ob das wirklich per Zufall veröffentlicht worden ist oder ob das nicht sogar Marketingstrategie war.
Ja, ja.
Weil da doch einiges an Geld anscheinend geflossen ist.
Ich kann mich da auch jetzt nicht mehr so genau an den Film erinnern. Ich habe den auch nie gesehen. Nee, es ist wirklich auch schon ewig lange her. Aber kurz noch was zu Pamela Anderson. War zum ersten Mal 1989 auf dem Playboy-Cover, war insgesamt 14 Mal auf dem Cover des Playboy und ist das populärste Playmate aller Zeiten. Du hast schon erwähnt mit dem Hör mal, wer da hämmert, genau. Und sie hat noch bei der Serie, die sie ja, glaube ich, selbst produziert hat, VIP die Bodyguards.
Stimmt,
ist ja vielleicht auch mal eine Serie, über die man sprechen könnte, wenn uns wirklich der komplette Stoff ausgehen sollte.
Ja,
ja, von ihren Ehen hast du erzählt, mit Tommy Lee. Da gab es ja dann auch diese Anzeige wegen Körperverletzung irgendwann. Diese Ehe ging ja auch auseinander. Während der Ehe mit Kid Rock hatte sie wohl eine Fehlgeburt. Und ansonsten habe ich hier noch diverse Trivia von ihr aufgeschrieben. Da müsste jetzt auch nicht unbedingt in ihrem Privatleben da ewig viel rumwühlen. Aber sie ist wohl im Guinness-Buch der Rekorde, steht sie drin, dass sie eine Zeit lang die meistgesuchte Frau im Internet war, also am meisten in Suchmaschinen eingegeben worden und sowieso eine der schönsten, sexiesten Frauen der 90er Jahre war. Und ich habe hier noch, weil du vorhin erwähnt hast mit den Darstellern, dass das manchmal ein bisschen komisch war, ich habe eine Sache aufgeschrieben, dass sie wohl während den Dreharbeiten nie Sonnencreme getragen hat.
Okay.
Also nie Sonnencreme aufgetragen hat. Dass die, das wohl am Set gesagt wurde, hier, Pamela, du solltest allerdings schon mal ein bisschen Sonnencreme tragen. Wir sind den ganzen Tag am Strand. Und laut ihr, also man weiß ja nicht, man war ja nicht dabei. Kann auch sein, dass es nur ein Märchen ist. Aber sie hat nie die Sonnencreme aufgetragen, weil sie dachte, dass wenn die Sonnencreme mit dem Meerwasser in Verbindung kommt, dass dann die Chemikalien der Sonnencreme durch ihre Haut dringen würden und sie wollte nicht chemisch verseucht werden.
Mhm.
Das ist so, also steht da wohl drin.
Mhm, aber dafür nehmen wir halt Hautkrebs in Kauf.
Ja, das ist halt, ja, Mai, es kann stimmen, aber auch nicht, aber es ist natürlich eine witzige Anekdote zu erzählen. Nee. Ja, und Pamela,
Ja, ich hatte auch noch irgendwo gelesen, dass die irgendwie pro Drehwoche 50 Flaschen Sonnenmilch verwendet haben.
Das glaube ich. Also ich meine, Malibu Beach, das ist ja auch eine schöne Gegend und da ist auch viel Sonne. Ja. Und Pamela spielt CJ Parker, einfach oft nur CJ genannt. CJ steht für Casey Jean.
Jean.
Und sie ist da so die jüngste und fähigste Rettungsschwimmerin, die es jemals in Malibu gab. Ich habe mir nochmal die Szene angesehen, wo sie zum ersten Mal auftaucht. Also da ist sie so, ich weiß nicht, ob du das auch dir angeguckt hast, da siehst du, wie sie so Kajak fährt und dann sich so durch die Fluten kämpft. Man sieht absolut auf 100 Meter Entfernung, dass die Kajakfahrende Person, dass es sich dabei nicht um Pamela Anderson handelt. Und dann gibt es aber immer wieder Nahaufnahmen von ihrem Gesicht, wo sie dann so ein Kajak-Equipment irgendwie anhat. Ein bisschen Wasser ist überall und sie tut so, als ob sie da paddelt und grinst dabei. Und darauf folgt eine Szene, wo sie dann am Ufer des Flusses steht und Saxophon spielt.
Aha.
Und oh mein Gott. Das ist richtig übel. Und das ist quasi die Szene, wie sie in die Serie eingeführt wird. Also erst dieses Kajakfahren und dann steht sie da in Jeans, Shorts und spielt Saxophon. Und es ist, wow. Es ist hart. Und auch da merkst du, dass die schauspielerische Erfahrung da noch nicht sehr weit gereicht hat. Also es wurde ja dann schon besser, aber ich behaupte jetzt auch einfach mal, dass sie jetzt nicht da wirklich die krasse Schauspielerin war. Nee.
Ja, hat bei 111 Folgen mitgespielt, was ungefähr die Hälfte der Serie, glaube ich, ist.
Mhm. War dann 3 bis 7, glaube ich.
Genau, ja. So. Ja. Das ist sowieso immer sowas, was bei Baywatch irgendwie, also bei mir so ist. So, wenn ich mich zurückerinnere, dann denke ich, ach ja, der Charakter, der war von Anfang bis Ende dabei. Und dann schaut man rein und dann sieht man, ach, doch nur 2, 3 Staffeln.
Mhm. Oder das ist das, was ich ja auch vorhin eingangs erwähnt habe. Das ist der Wahnsinn, ja.
Genau.
Das ist da genauso wie mit den Showrunnern. Also diese Serie hatte in den 11 Staffeln 43 Showrunner. vielleicht magst du kurz unseren Zuhörern erklären, was ein Showrunner ist?
Ja, der Showrunner, das würde ich mal sagen, wie soll man das vergleichen? Das ist sozusagen der Chef im Ring. Das ist jetzt nicht der Produzent, der ganz oben steht, sondern das ist der, der eingestellt worden ist oder der halt die Verantwortung übernimmt, so ein bisschen so die stringente Handlung über die Serie hinzukriegen, so einen Bogen, der halt alles sich anschaut für die Folgen, wo er halt verantwortlich ist, eigentlich normalerweise halt so eine ganze Staffel sich anschaut, dass halt alles läuft. Der halt schaut, passt denn die Handlung so, wie sie läuft, passen die Sachen ineinander, nicht, dass man zum Beispiel in der 3. Folge irgendeinen Charakter sterben lässt, also jetzt mal übertrieben gesprochen, und in der 4. taucht er wieder auf, der halt dafür sorgt, dass das alles, das ganze Produkt in sich stringent erzählt wird.
Mhm, genau. Also wie du es bereits erwähnt hast, normalerweise in einer Staffel, dann wechselt der ab und zu mal. Oft bleiben die Showrunner aber auch für einen längeren Zeitraum. Der Begriff des Showrunners ist ziemlich bekannt geworden, meiner Ansicht nach, in den letzten Jahren durch den ständigen Showrunner-Wechsel bei The Walking Dead. Mhm. Bei der Serie, wo man das auch sehr gemerkt hat, dass sich der Stil der Serie so ein bisschen verändert hat, weil jeder Showrunner hat so ein bisschen seine eigene Handschrift. Und ich sag mal, 43 Showrunner auch bei 11 Staffeln ist schon eine Menge.
Das ist schon eine Menge. Ja. Man sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass Showrunner halt auch dafür verantwortlich sind, zu entscheiden, welche Folgen halt gedreht werden. Also die sind sozusagen im Vorfeld, wenn es darum geht, dass die Drehbücher geschrieben werden, die dann entscheiden, das kommt rein, das kommt nicht rein, den Handlungsrahmen halt auch vorgeben.
Mhm.
Für mich immer so eins der besten Beispiele für einen Showrunner, das ist jetzt sehr nerdig, aber ist halt aus sehr frühen Zeiten, ist bei Doctor Who gewesen. Bei 2 Staffeln der Classic-Serie von Doctor Who war zum Beispiel Douglas Adams Showrunner. Mhm. Und da merkt man, wenn man sich das anschaut, dann merkt man schon, dass wenn eine Serie, die vorher schon anders war, die schon ihren besonderen Erzählstil hat, und wenn er dann auftaucht, dann merkt man, dann spürt man halt auch dieses Per Anhalter durch die Galaxis. Das spürt man dann schon sehr drin.
Also, ja.
Das ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel, um mal zu sehen, wie so ein Showrunner halt auch Einfluss auf eine Serie hat.
Mhm, die haben schon so ihre Markenzeichen, ihre eigene Handschrift.
Mhm.
Und das ist halt bei Baywatch immer mal, man hat es aber, glaube ich, auch nicht so wirklich groß gemerkt. Man müsste da, glaube ich, sehr einsteigen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir reden hier über 180 Stunden Serienmaterial. Wir haben dafür jetzt dann auch für diese Besprechung gar nicht alles geguckt oder gucken können, dass es da vielleicht auch stilistische Unterschiede gegeben hat.
Besonders wenn man halt 45 Showrunner in 245 Folgen hatte, dann heißt das, sind das im Durchschnitt 5 Folgen pro Showrunner.
Mm.
Da hast du jetzt auch nicht wirklich viel Zeit, um deinen Stempel da aufzudrücken.
Genau, ja, das stimmt allerdings. Ja, wollen wir noch ein bisschen weiter mit den Darstellern? Ich bin jetzt schon fast durch.
Ja, wie noch so ein paar, wie soll ich sagen, Honorable Mentions vielleicht.
Ja.
Leute, die halt in der Serie aufgetaucht sind. Vielleicht noch ganz interessant ist die Rolle von Garner Ellerby, gespielt von Gregory Allen Williams. Und zwar
Habe ich nicht auf der Liste, leg mal los.
Das ist der Polizist, der in der Serie in den ersten 5 Staffeln auftaucht, dann später in der 8. Staffel wieder.
Ach, der auch bei Baywatch Nights dann die zweite Hauptrolle hat, kann man das so sagen?
Ja, würde hinkommen.
Mhm.
Der halt dort den Polizisten spielt. Für die Leute, die jetzt das sich nicht so ganz zurückerinnern, also so als Bild, der sitzt meistens, hat er auch immer so diese kurzen Polizeishorts an und sitzt auf so einem Quad. So, das ist so das typische Bild, was ich von ihm habe.
Ja, und das weiße kurzärmelige Shirt, damit er halt unter den ganzen roten Bikinis, roten Badeanzügen hervorsticht, ja.
So ein bisschen noch ein kleiner Bauch, entspricht halt nicht diesem Schönheitsideal der anderen, ist ja aber auch kein Rettungsschwimmer, sondern Polizist. Mm. Bei ihm ist, wenn man halt in die Vita guckt, extrem viele Serienauftritte in kleinen Gastrollen, immer wiederkehrenden Rollen. Der Mann hat also extrem viel gearbeitet. Gregory Allen Williams heißt er. Wenn man das Bild von ihm sieht, dann weiß man auch, den hat man schon irgendwo bestimmt schon mal gesehen.
Mm, ja.
Dann
als, ich hätte noch ja, Alexandra Paul.
Genau, die ja auch schon einige Folgen mitgespielt hat. Eine derjenigen, die länger dabei war, die zu ungefähr zur gleichen Zeit dabei war wie Pamela Anderson.
Ja, super, super interessant. Hat die Figur von Stephanie Holden dargestellt, Lieutenant Stephanie Holden. War, glaube ich, also ist die mit den kurzen Haaren. Da konnte ich sie mir immer dran merken. Wobei sie, glaube ich, in der ersten Staffel noch lange Haare
hatte. Da hatte noch lange Haare, genau. Ja. Alexandra Paul hatte sich auch nicht für die Rolle von Stephanie Holden beworben, weil die gab es am Anfang gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie sich für die Rolle von CJ Parker, auf jeden Fall hatte sie sich halt hatte sich für irgendwelche eine Rolle dieser Sexsymbole beworben. Alexandra Paul hatte auch damals schon selber als Model gearbeitet.
Und hat selber einen Junior Lifeguard. Also die hat auch eine Ausbildung quasi zur Rettungsschwimmerin, ja.
Aber anscheinend hat sie nicht so das optische Aussehen für die Produzenten gehabt, wie sie es vorgestellt haben. Also der Vorbau ist halt nicht so wie bei manch anderen der Darstellerin.
Ja, ich habe hier was gesehen von, sie war zu athletisch, in Klammern flachbrüstig.
Genau.
Muss man einfach so sagen, ja.
Aber anscheinend waren die Produzenten doch von ihr so angetan, dass man sich gedacht hat, da schreibt man ihr dann halt diese Rolle von Stephanie Holden, die dann auch so ein bisschen der Love Interest von David Hasselhoff, also von Mitch Buchanan war.
Genau, also die Rolle wurde anhand der Darstellerin dann erstellt.
Genau.
Ja. Sie ist so ein bisschen als, ich habe es in meiner Recherche gefunden, The Brainy One wurde sie dann gecastet, was ja auch schon wieder ein bisschen was aussagt, was die anderen Darsteller dann darstellen sollten. Das klingt falsch, naja, egal.
Ja, aber es sind halt Darsteller, die stellen da, genau. Mhm. War auch von der dritten bis zur siebten Staffel dabei, kam dabei auf 93 Folgen.
Mhm. Bei ihr finde ich auch noch, also habe ich noch relativ viel gefunden. Also sie hatte wohl während der Dreharbeiten lange damit zu kämpfen, dass sie quasi die ja athletische war. Sie hat sich da wohl auch nie so ganz wohl gefühlt in dieser ganzen Darstellerriege. Sie hatte auch vertraglich, stand bei ihr drin, dass sie nicht die ganze Zeit in diesem roten Badeanzug rumlaufen soll, sondern bei ihr stand drin, dass sie diese Jacke tragen darf. Und sie ist auch wirklich die Einzige, die sehr viel öfters ja mit dieser Jacke unterwegs ist. Sie hatte wohl während der Dreharbeiten auch in Erwägung gezogen, eine Brustvergrößerung zu machen. Nur wegen dieser Serie.
Okay.
Hat man dann aber davon abgesehen, weil sie dann eben diese sportliche, athletische Rolle mehr verkörpert hat. Und weil sie früher wohl auch sehr stark mit Bulimie zu kämpfen hatte, wollte sie dann nicht in diese Falle reinstolpern, so heißt es, so Brustvergrößerung und sich runterhungern, um möglichst sexy zu sein und so weiter. Also da ist sie dann wohl sehr stark sich selbst treu geblieben. Und das ist ja auch respektable Leistung, ja.
Genau, also gerade in der Serie, wo es halt wirklich extrem um den Körperkult geht.
Ja, das ist einfach dieses Ding, ich habe es ja schon gesagt, Waschbrettbauch und all das Sexiness überhaupt, ja. Ich habe nur noch einen auf der Liste, der für mich relevant war. Das ist David Chokachi, der hat Cody Madison gespielt. Dieser blonde Surferboy.
Okay.
Ja, gell, da geht's schon los. Ja. War auch, ich glaube, 3 oder 4 Staffeln dabei, ist nach Baywatch in der Witchblade-Fernsehserie gelandet. War Darsteller in verschiedenen C-Action-Filmen, sage ich mal, und ist 1997 im People Magazine zu einem der 50 schönsten Männer des Jahres gewählt worden. Und das war der.
Okay.
Hast du noch jemanden?
Ja, vielleicht noch zu erwähnen, weil sie eben halt auch von Anfang an dabei waren und somit die Serie eigentlich mitgegründet haben, ist halt das erste Sexsymbol der Serie ist Erika Eleniak, die in den ersten 3 Staffeln dabei war. Auch im Playboy abgelichtet worden ist.
Shawnee McLean.
Genau.
Die war auch blond, aber hatte so ein bisschen gewellteres Haar.
Genau, man kennt sie vielleicht auch noch aus der Rolle von Alarmstufe Rot. Da ist sie die aus der Torte springt.
Ah, ja. ja, natürlich.
Das Playboy-Model, was sie auch dann wirklich war, das dann von, ach, jetzt fällt mir sein Name nicht mehr ein, von einem Koch halt geschützt werden musste auf dem Schiff.
Ja, ja, passt schon. Ja.
Ja. Vielleicht noch zu erwähnen, halt eine Staffel war Carmen Electra dabei. Auch so eine Sache, wo ich immer dachte, weil damals viele im Bekanntenkreis von ihr geschwärmt haben in Baywatch und ich dachte, die muss ja ewig mitgespielt haben. 22 Folgen, eine Staffel und dann war auch schon wieder Schluss. Und vielleicht auch noch ein bisschen überraschend für einige ist, dass Jason Momoa 44 ja. Folgen mitgespielt hat.
Bei Baywatch Hawaii, genau.
Ja. War mir jetzt so nicht mehr in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen, was aber auch daran liegen dürfte, dass ich Baywatch Hawaii nicht wirklich gesehen habe.
Ja, also es gibt die Serie, die lief so lang und ist natürlich ein sehr populäres Setting gewesen. Es gab unglaublich viele Gastdarsteller auch. Mir ist noch eingefallen, dass Giant Gonzalez zum Beispiel mitgespielt hat, ein ganz bekannter Wrestler aus den 90ern. War sehr bekannt wegen seiner Größe von 2,44 Meter. Der hatte da mal eine Gastrolle. Und so gab es halt immer wieder irgendwelche Wrestler oder ähnliches, die eine, oder gut aussehende Leute, die eine kleine Nebenrolle hatten. Ja.
Ja, wie gesagt, schaut mal einfach bei IMDb rein, Internet Movie Database, schaut euch da mal die Darstellerriege an, da ist ja auch jeder Einzelne aufgeführt, der nur eine Folge mitgespielt hat. Diese Liste ist endlos lang.
Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Das war auch so ein bisschen die Herausforderung für diesen Podcast. Wo zieht man da die Grenze? Wen spricht man durch? Ich meine, wir machen es ja jetzt gerade so, dass wir so ein bisschen gleichzeitig über die Serie und über die Darsteller sprechen, weil sonst kommen wir gar nicht mehr dazu. Ja.
Aber ich glaube, dann können wir jetzt auch die Darsteller dann abschließen.
Oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich würde gerne über eine Sache noch sprechen, die extrem wichtig ist.
Okay.
Und zwar das Intro.
I'll be there, oder wie heißt das?
Den Song, natürlich, genau, darüber kann man sprechen, aber über das Intro allgemein. Ne?
Save Me hieß das Lied, ja, von Peter Cetera.
Der übrigens auch kein ganz Unbekannter ist, ne?
Ja, Karate Kid 2, Titelsong. The Power of Love.
Und noch mehr.
Ja, natürlich, aber da ist er für mich immer unsterblich geworden dadurch. Karate Kid.
Also ich bin gerade mal kurz am Schauen. Wo habe ich denn, genau. Das ist ja dieser I'm Always Here.
Ja, also Peter Cetera ist halt so ein typisch, also bei den anderen Serien hatten wir es immer so, das sind halt Leute, die Musik für Fernsehserien gemacht haben. Mhm. Peter Cetera ist ein Popstar der 80er Jahre. Mhm. Und jetzt auch nicht gerade einer der kleinsten. Also er ist nicht die ganz große Nummer 1, aber er hatte einige Hits und ist auf jeden Fall bei vielen schon ein Namen. Und da hat man sich dann dafür halt entschieden, eins seiner Lieder dann für die Serie zu nehmen, das Save Me.
Ja, und den anderen Titelsong, ne? Von Jimmy Jamison, dem Survivor-Sänger, der auch den Song von den Gesang bei Burning Heart gemacht hat. Das Titellied, was ich meine unter anderem, ist das, wie gesagt, Jimmy Jamison, wo er dann halt singt, I'll be ready, never you fear, no, don't you fear. Es ist ein bisschen, also die haben einige Songs gemacht, natürlich bei den Titelliedern bei 11 Staffeln. Und das Outro-Lied habe ich auch rausgesucht, das ist Current of Love, das ist von David Hasselhoff gesungen worden. Das ist also seins. Aber ich meine eigentlich das Intro, meine ich eher mit diesem Du-du-du-dum, weißt du, diesen...
Genau.
Diesen Drum und dann diese Silhouette des Strands und
genau,
der Sonnenuntergang.
Dieses Klavier, Keyboard, Dings, dann, was dann dazu kommt, ja.
Mega Intro, ganz ehrlich, ohne Scheiß. Also, das ist auch sowas von, ja, ikonisch, ein Baywatch-Intro. Der Wahnsinn, wie sie sich dann, wie dann die Darsteller ein, also wird so der Strand gezeigt, das Strandleben. Wir werden wahrscheinlich die Musik wieder so ein bisschen einspielen. Mhm. Es wird der Strand gezeigt, wie die Leute in Slow Motion, die Darsteller alle kurz mal am Strand entlanglaufen. Das ist ja sowieso das ultimative Baywatch-Klischee. Das haben wir noch gar nicht so richtig angesprochen. Dieses in einem roten Badeanzug oder in den roten Badeshorts mit der Rettungsboje in der Hand in Slow Motion den Strand entlang joggen.
Genau, das hat schon einige Zeit von so einer Folge in Anspruch genommen.
Ja, und das ist halt in dem Intro, kommt es gleich zum ersten Mal und das setzt sofort den Ton dieser ganzen Serie. Es geht hier um gut aussehende, schöne Menschen, es geht hier um Strand, Sonne, Amerika, Menschen voller Tatendrang, die sich heldenhaft in die Fluten stürzen und einfach ein gutes Herz haben und Superhelden sind. Hätten wir es wieder, ja. Also ich finde das Intro absolut großartig.
Ja, es verspricht halt das, was dann die Folge hält.
Ja, und das beginnt ja auch meistens immer mit irgendeiner Rettungsaktion. Also übrigens, jetzt fällt es mir ja gerade ein, dieses elegante Drehen der Rettungsboje auf der Hand.
Dieses ich glaube, das wurde einmal gedreht und dann 50.000 Mal in der Serie wiederverwendet, oder?
Ja, aber du weißt, was ich meine, ne? Wenn genau, sie so lässig ihre Rettungsboje dann dabei haben. Absolut, absolut gigantisch einfach. Ich habe mich mal so ein bisschen über diese Rettungsboje schlau gemacht, beziehungsweise wie so Rettungsschwimmer überhaupt arbeiten.
Das sind jetzt Themen, die sind essentiell wichtig fürs Überleben. Da hast du recht, ja.
Naja, ich weiß nicht, wie es dir ging. Wie gesagt, da war ich so, die Serie lief lang, 90er, irgendwie mit 10, 11, 12 und so weiter habe ich die Serie geguckt. Da fragte man sich immer, wofür ist eigentlich dieses rote Ding oder wofür ist diese Rettungsboje oder was macht es überhaupt?
Du meinst diesen Anker, den sie hinter sich herziehen?
Naja, Anker, es ist also, wir haben auf unserer Facebook-Seite, habe ich ein Bild davon gepostet, wie das Teil aussieht, aber die meisten werden ja schon bestimmt wissen, wie das funktioniert. Also Rettungsschwimmer, und das ist auch tatsächlich in der Serie, in einigen Folgen ist das sehr gut zu sehen, wie die Rettungsschwimmer arbeiten. Also da haben sie sich schon sehr an der Realität gehalten.
Das halte ich der Serie ja nicht vor. Die Frage ist nur, warum muss ich mir das 11 Staffeln lang angucken, wie sie jede Folge einen aus dem Wasser ziehen und das immer auf die gleiche Art und Weise.
Ja.
Also, ja.
Also es ist so, einer der Rettungsschwimmer, die stehen ja da auf ihren Türmen. Klassische Szene bei Baywatch, können wir ja mal kurz, klassischer Opener wahrscheinlich von jeder zweiten Folge.
Am besten immer von der Seite gefilmt, damit man auch von den Damen die gewissen Vorzüge auch genau im Sonnenlicht erkennen kann.
Genau, also der ganze Strand, da sind immer diese Rettungsschwimmertürme aufgebaut und die stehen dann, befinden sich oben auf ihren Türmen, haben ihr Fernglas auf und gucken, ob irgendwo jemand ertrinkt. Wie gesagt, wir reden hier von einem 12.000 Einwohner-Ort, also da passiert relativ viel für die 12.000 Einwohner.
Ja, aber dazu sollte man vielleicht sagen, dass aber trotzdem Malibu Strand so eine riesig Art ist, Urlaubsziel ist für Wochenendurlauber aus der Stadt L.A. und sowas, die halt rauskommen und an den Strand fahren wollen. Das ist wirklich so, dass dann der Malibu Strand extrem voll ist. Also da sind Abertausende von Leuten, die sich dann dort aufhalten.
Genau. Und irgendwo schreit dann plötzlich jemand in Panik und deutet aufs Meer und dann guckt der Rettungsschwimmer und sieht, da ertrinkt jemand. Dann sprintet der sofort los und dann, also das ist einfach großartig so im Nachhinein, oder es ist die Nostalgie, die gerade aus mir spricht, sprintet also der Rettungsschwimmer los und im Watschelgang dann durchs Wasser, bis er sich dann in die Fluten hechten kann und zieht dann diese Rettungsboje hinter sich her. Dann ist er irgendwann bei dem Ertrinkenden und zieht dann, also der Ertrinkende hält sich quasi an diese Rettungsboje fest und er zieht dann den Ertrinkenden an den Strand, wo schon ein zweiter Rettungsschwimmer wartet. Also die Rettungsschwimmer sind immer paarweise quasi im Einsatz, weil der zweite Rettungsschwimmer in dem Zeitpunkt, wo der erste quasi in die Fluten springt und den rausholt, schon mal den Notarzt ruft.
Es hört sich gerade so an, als wenn du am Überlegen bist, einen kleinen Jobwechsel durchzuführen.
Ja, es wäre doch mal gerade hier in der Rhein ist hier nicht weit weg. Unter Umständen wäre da eine Option möglich im Sommer. Ja, und sie machen ja dann auch das ganz Legendäre, was dann kommt, wenn die Person an den Strand gezogen wurde. Was folgt dann?
CPR, also Herzmassage.
Ja, und natürlich die Mund-zu-Mund-Beatmung.
Natürlich.
Und das war ja in den 90ern auch so in der Schule, in der Schulzeit, wenn man so seine erste Freundin hatte, so das Ding, ja hier, die machen Mund-zu-Mund-Beatmung. Das war ja so ein, kann man das Meme nennen? Ich weiß es nicht, aber war halt so ein 90er-Jahre-Ding.
Okay.
Also kenn ich noch aus meiner Schulzeit, ja.
Okay, wir sind auch an verschiedenen Gegenden groß geworden, also.
Tja, oder ich bin ein bisschen frühreif, keine Ahnung. Nee, also ich kenne das wirklich so, dass es halt, ja, die küssen sich, nee, die machen Mund-zu-Mund-Beatmung. Das war so der, das ist aber auch so ein typisches Baywatch-Ding, ne? Finde ich absolut interessant. Habe ich beim DLRG nachgelesen, wie das funktioniert. Mhm. Auf der DLRG hat da auch Informationsvideos, wie man mit so einer Rettungsboje, ja, wie die zu handhaben ist. Sehr spannend.
Sollte man vielleicht auch noch, wenn wir dann schon dabei sind und über die technischen Möglichkeiten dieser Rettungsschwimmer reden, vielleicht noch mal ein bisschen drauf hinweisen, was die eigentlich für eine Ausrüstung haben, die Leute. Nicht nur, dass sie halt ihre kleinen Bojen haben und ihre Türme, okay, das gehört da dazu. Die fahren dann mit den großen Trucks, auf dem sie dann das immer da oben drauf das Surfbrett haben, über den Strand, haben Speedboote, haben Jetskis und was weiß ich nicht. Also die sind ausgestattet. Ich glaube, die haben sogar einen Helikopter.
Die haben richtig geiles Equipment, ja. Gerade dieses Speedboot. War das nicht dieses riesig lange Motorboot auch, mit dem sie da manchmal unterwegs sind?
Das könnte auch Thunder from Paradise sein, aber Thunder in Paradise, aber nee, die hatten auch so ein Speedboot, wo ich mich frage, wozu man so ein Speedboot braucht, um das strandnahe Gewässer abzufahren.
Ja, sie haben ja auch häufig mal irgendwelche Notfälle ein bisschen weiter draußen. Gerade wenn irgendwelche Boote sinken oder sowas.
Aber ist dafür die Lifeguard zuständig? Ist das nicht eigentlich die Coast Guard dann?
Aber ja, gut, das ist ja eh die Frage, ne?
Wie, genau.
wie die Aufgabenbereiche sind. Also die Baywatch ist in diesem Serienuniversum halt quasi die ultimative, ich sag's nochmal, weil es mir so gefällt, die ultimative Superheldenliga, die alles, was irgendwo mit Wasser und Strand zu tun hat, abdeckt.
Mich schüttelt es jedes Mal, wenn du das sagst.
Ja, aber das muss jetzt so sein. Das ziehe ich durch. Das ist schon gut. Ich sag ja, Baywatch die nächste. Naja, egal. Okay.
Ich sehe dein neues Halloween. Es steht ja bald an. Ich sehe dein Halloween-Kostüm schon.
Mm-hmm. Ja.
Ist es die Badehose oder der Badeanzug?
Das überlasse ich deiner schmutzigen Fantasie, Sebastian.
Oh, die kann manchmal sehr schmutzig sein. Aber wir schweifen ab.
Ja. Wie gesagt, die Serie, das Körperkult, diese gewisse Erotik, die auch der Strand ausstrahlt, die Badeanzüge, sind schöne Menschen, braun gebrannte Körper, alle sehen gut aus. Und was ich ganz witzig finde, zwischendurch gibt es aber immer mal wieder Folgen, wo es übergewichtige Personen gibt oder Personen mit Behinderungen, die da nicht so ins Ideal passen, die dann auch irgendwie gemobbt werden oder generell ein Handicap haben. Aber dann kommt halt der noble, edle, gut aussehende Rettungsschwimmer und zeigt ihm, hey, es ist alles in Ordnung, nicht jeder kann so perfekt sein wie ich und ich akzeptiere dich trotzdem und du solltest dich auch so akzeptieren, wie du bist. Also das sind alles sehr platte Messages, die darüber kommen.
Was ich vielleicht noch zu diesem Körperkult sagen will.
Ja.
Um's mal, na, also es heißt ja immer, die Männer, ihr seid immer die Typen, ihr guckt immer nur den Frauen auf die sekundären Geschlechtsmerkmale. Ihr seid
die Hände?
Ja, natürlich. Ihr seid von euren Trieben gesteuert. Und da könnte man denken, ja, Baywatch ist halt die typische Serie für den Mann, wo er halt seine Gelüste befriedigen kann, indem er halt einfach schön Frauen zugucken kann.
Wohlgemerkt 90er Jahre, ne? Also, was damals sexy war.
Sagen wir es mal so, damals gab es noch kein Internet.
Mhm.
Da war dann eher vielleicht der Otto- oder Quelle-Katalog der Mutter Inspirationsquelle ansonsten.
Ja.
Es gab aber eine Umfrage,
ja,
bei der herausgekommen ist, dass 65% der Fans der Show Frauen sind.
Ja, das kann ich mir aber gut vorstellen. Das ist so eine, Baywatch war so eine, ja, Hausfrauenserie.
Echt?
Ja, fandst du nicht?
Na, also ich dachte immer, das ist eine Serie, wo 90% der Männer davor sitzen und ein bisschen sabbern, wenn sie das angucken, wenn sie wieder in Zeitlupe rüberlaufen. Und die Frauen würden sich darüber aufregen, was da für ein Frauenbild
wirklich
dargestellt wird. Es ist aber anscheinend so, dass halt wirklich 65% der Fans Frauen waren, die dann bei Umfragen gesagt haben, dass ihnen die starken, unabhängigen Frauen der Serie gefallen würden. Da muss ich dann mal ein bisschen nachdenken. Starke, unabhängige Frauen in der Serie. Also es ist schon zu lange her, aber wenn sie meinen.
Ja, schon, oder? Ich meine, die Rettungsschwimmerinnen alle, die ziehen ja Männer aus dem Wasser. Die sind ja, die wissen genau, was sie wollen, sind sich ihrer Fähigkeiten bewusst. Immer, Frau, die weiß, was sie will, das ist auch immer so ein klischeehafter, dummer Spruch.
Ja, natürlich.
Wollte ich mir. Dominik, dumm. Naja, nö, aber ich glaube, dadurch war die Serie vielleicht auch in Europa so beliebt, weil sie eben auch dieses Meer, Strand, diese, so ein bisschen das Fernweh ja auch so befriedigt hat, kann ich mir vorstellen. Baywatch ist ja auch so eine Serie, wo ich mal behaupten würde, wo man sich jetzt, das hat man jetzt nicht unbedingt groß nach außen getragen, dass man das regelmäßig guckt als Kind.
Ja, richtig. Also ich kann jetzt nur von meinem Bekanntenkreis reden und da gab es einige, die, glaube ich, wirklich Fans waren, also die häufig darüber geredet haben. Man kann jetzt nur als Beispiel, so ungefähr war es dann auch bei uns im Bekanntenkreis. Es gibt ja diese Szene aus der Serie Friends, wo Chandler und Joey in der Wohnung sind und Chandler dann Joey ruft, weil Baywatch im Fernsehen läuft. Mhm. Und er ruft so, Joey, sie laufen wieder. Und sie sich dann in ihre Sessel setzen, nach hinten klappen, die Fußlehnen rausholen und dann halt genießen. Ja. Und so ungefähr war das auch im Bekanntenkreis bei mir.
Okay, also ich habe das ja immer mal schon laufen lassen als Kind, wenn nichts anderes kam. Und es war vielleicht auch so ein erstes Guilty Pleasure. Kann mich aber auch daran erinnern, dass ich das viel zusammen mit meiner Mutter geguckt habe. Ich meine, das lief ja, glaube ich, auch eher so im Nachmittagsprogramm. Da waren wir dann relativ früh von der Schule zu Hause. Und wenn dann die Hausaufgaben gemacht waren oder so, das lief immer so zwischen 2 und 3 Uhr, glaube ich.
Kommt hin, ja.
Dann war das eher so ein Ding, was man dann mit der Mama oder so geguckt hat.
Ja, du Glücklicher. Ich musste mit meiner Mutter, wenn ich nach Hause gekommen bin von der Schule, haben wir dann California Clan und General Hospital geguckt, was dann gerade im Mittagsprogramm lief.
Ja, das erklärt vieles, Sebastian. Das erklärt vieles. Aber wo du gerade sagst, die laufen wieder. Ganz klassisch ist natürlich dieses Zeitlupe am Strand entlanglaufen. Ich habe irgendwo gelesen, dass David Hasselhoff mal gesagt hat, das hätte man auch mal gemacht wegen dem knappen Budget und wegen der dünnen Drehbücher, weil man halt mal die Sendezeit vollkriegen musste. Eine Episode, 45 Minuten.
Wenn die 8 Minuten lang laufen, hast du noch 37 Minuten. Dann hast du noch das Intro, dann bist du bei 35 Minuten. Da bist du als Drehbuchautor wahrscheinlich einmal erfreut, dass du nicht so viel schreiben musst. Aber dann auch wieder vielleicht ein bisschen frustriert, weil du halt irgendwie versuchen musst, so eine ganze Handlung, eine ganze Story in 35 Minuten zu packen, wo dann halt einiges hinten wegfällt.
Ja, wobei die Storys, also du hast es ja erwähnt, es gab natürlich schon auch mal so dramatischere Sachen, auch so ein bisschen im Bereich Crime. Dafür war ja auch dieser Polizist als Verbindungsperson immer so ein bisschen da. Aber es waren ja auch oft so persönliche Probleme, irgendwelche Sportevents, wo man dann für trainiert hat oder Rettungsschwimmer, die Selbstzweifel hatten und über sich hinauswachsen oder wollten oder Entscheidungen, gehen sie diesen oder jenen Lebensweg. Das war ja auch viel so das Thema dieser Serie. Ich glaube, das kann man schon so in einer halben Stunde ganz gut abfertigen.
Ne? Ja.
Ganz bekannt neben den Slow-Motion-Sachen war ja auch, dass es bei Baywatch viel von diesen Musikmontagen gab oder eine Montage an sich, Music-Montage. Mhm. Magst du unseren Zuhörern kurz erklären, was so eine Montage ist, was das für ein filmisches Instrument ist, für die, die es noch nicht kennen?
So eine Montage, wird meistens dazu verwendet, um gewisse Dinge, die einen gewissen Zeitablauf brauchen, eine gewisse Zeit, wo gewisse Dinge passieren, in kürzerer Zeit halt in der Serie oder im Film zu erzählen. Zum Beispiel kann man hingehen, wenn sie dabei sind und wollen irgendwas bauen, dann filmst du nicht einfach, wie sie das Ding bauen, 1:1, sondern du nimmst immer kurze Schnitte, man zeigt, wie irgendwas angetragen wird, wie sie irgendwas hämmern oder sowas, legst darunter Musik, dann hast du halt eine gewisse Sequenz, die ein paar Sekunden, Minuten dauert, in der aber stimmig erzählt wird, wie irgendwas passiert, also wie irgendwas abgehandelt wird, ohne den ganzen Ablauf halt zu zeigen.
Genau, also es wird verwendet, um Zeit zu straffen, würde ich mal behaupten. Dinge, die über einen längeren Zeitraum gehen, abzukürzen. Ganz bekannt ist natürlich die Trainingsmontagen aus Rocky, wenn man halt sieht, wie er über Monate oder Wochen hinweg immer wieder trainiert. Das wird dann halt in einer kurzen Szene von 1-2 Minuten gezeigt. Da läuft ein schmissiges Lied, was dann darüber kommt. Und dann wird halt gezeigt, wie Rocky trainiert. Oder auch, wenn wir bei den Serien bleiben wollen, du hast es erwähnt, A-Team, wenn sie irgendwie was bauen. Oder MacGyver, wenn er irgendwas baut. Und das ist bei Baywatch eben auch ganz oft so eine Montage, dass man halt sieht, sie arbeiten am Strand, sie recherchieren irgendwas, sie trainieren unglaublich viel in dieser Serie. Das ist der Wahnsinn.
Was eigentlich zu 99% immer so eine Montage ist, sind eigentlich auch immer Liebesszenen.
Mhm. Ja, Bettszenen, Sexszenen.
Genau, ja.
Ja. Das ist dann auch extrem verkürzt.
Was vielleicht auch besser so ist, weil man sonst in ein anderes Genre des Filmes geraten würde.
Ja, wer auf humoristische Weise sehen will, wie ja Montagen verarscht werden, der sollte sich mal den Film Team America angucken. Da gibt es auch eine Sexszene, die zusammengeschnitten wurde auf spannende Art und Weise. Ja, was habe ich denn hier noch auf meiner Liste stehen? Also ich habe hier noch stehen, dass die Serie da in Deutschland oder allgemein dazu geführt hat, dass der gute alte Bademeister, dass dieser Beruf mal so einen kleinen Imagewandel dadurch erlebt hat, würde ich mal behaupten.
Okay, also wenn ich mir so die Bademeister vorstelle, die ich halt optisch vor Ort habe hier in Deutschland, passt das nicht so ganz zusammen, aber naja.
Ja, aber es kann das schon so ein bisschen, meinst du nicht?
Also der typische deutsche Bademeister, meiner Meinung nach, hatten erstmal eine Bierplauze.
Ja, es ist natürlich auch das gute deutsche Freibadbecken mit seinen 50 Metern Länge und seiner 20 Meter Breite ist jetzt kein Vergleich zu einem stürmischen Malibu Beach, das stimmt schon. Okay, gebe ich dir recht. Aber ja, so ein bisschen, ja, das war doch schon in der Zeit so das Ding, oder?
Ja, also ich glaube, das ist sowieso so ein Ding, das der Beruf, ich glaube auch nicht, dass die in Amerika, so wie es jetzt bei Baywatch gezeigt worden ist, so toll davon leben können.
Ja, das habe ich mich immer gefragt, ne, ob das jetzt wirklich da ist es ja den ihr Hauptberuf, aber ob das nicht auch eher so eine Art Ehrenamt ist, ne? Dass es da vielleicht ein paar Hauptberufliche gibt, der Rest macht's aber ehrenamtlich.
Genau.
Keine Ahnung.
Also jetzt ein Strand wie Malibu, wo wirklich abertausende Leute hingehen, da wirst du wahrscheinlich schon davon leben können, wirst du schon ein gewisses Gehalt kriegen. Aber jetzt hier der Rettungsschwimmer an der Norderney-Küste, ob der davon leben kann, der wird wahrscheinlich noch einen anderen Beruf haben.
Ja, man kennt ja auch eigentlich eher den klassischen Bademeister, der eigentlich nur auf seinem Turm sitzt und kleine Kinder anschreit, dass sie nicht vom Beckenrand ins Wasser springen sollen. Ja. Was habe ich denn hier noch? Ja, Baywatch Hawaii haben wir kurz erwähnt, die letzten beiden Staffeln. Man hat den Drehort dann gewechselt, weil es ja wohl auch zu teuer wurde, in Malibu Beach.
Mhm. Eigentlich wollte man nach Australien.
Baywatch Down Under habe ich auch gefunden, ja.
Genau, aber da gab es wohl Proteste der Einwohner und der hiesigen, ja, wie soll ich sagen, Naturschutzfirmen. Mhm. Dass man da kein Drehteam vor Ort haben will. Ist ja heutzutage auch, glaube ich, noch in Australien sehr problematisch wegen den Barrier Reef oder was, also diese ganzen Korallenriffe und sowas. Das ist ja alles Naturschutzgebiet.
Ja, sehr schützenswert, genau. Ja,
und deswegen hat man sich dann halt dazu entschlossen, weil halt Australien nicht so ganz erpicht davon war, dass man halt dann nach Hawaii gegangen ist.
Mhm. Wir haben es ja erwähnt, dann gab es den Spin-off Baywatch Nights, den wir wohl mal gesondert irgendwann besprechen werden. Das lief von 95 bis 97 und da war es dann eben David Hasselhoff bzw. Mitch Buchanan als ja, Privatdetektiv.
Wobei es dann da auch noch zu einem Wandel kam, weil die Serie wohl auch nicht so ganz erfolgreich war und Akte X zu dem Zeitpunkt erfolgreich war, dass man dann so ein bisschen auch in die Mystery-Schiene gegangen ist später.
Also Baywatch, Akte X quasi.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte davon damals gar nichts gesehen. Ich kann
von, ja.
Baywatch Nights, das ging vollkommen an mir vorbei.
Baywatch Nights lief auch meines Wissens eher auf einem späteren Sendeplatz im Abendprogramm.
Ja, wie der Name halt sagt, Nights.
Ja, genau. Also das war dann, glaube ich, auch eher so für ein, ja, das erwachsenere Publikum gedacht, kann man sagen. Ja, ja 2003 gab es noch einen Reunion-Movie. Das war dieser Hawaii-Wedding.
Genau, da sind dann noch mal viele Darsteller, die halt aus früheren Staffeln dabei waren, sind halt dann noch mal aufgetreten.
Mhm. Und dann gab es auch, dann wurde es lange Zeit ruhig um Baywatch. Mhm. Das Franchise lag dann einige Zeit lang brach. Und 2017 haben sie es dann wieder herausgeholt. Und zwar den Baywatch-Kinofilm mit The Rock, Dwayne Johnson.
Also
wo Dwayne Johnson den Mitch wieder spielt, ja.
Ich muss ja sagen, ich mag The Rock. Ich mag ihn echt. Also viele Filme, die mir Spaß machen, die er gemacht hat. Ist, glaube ich, auch ein ganz lustiger Kerl. Aber dieser Film, oh mein Gott. Also ich habe nicht bis zu Ende geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, super, super schade. Also ich sag auch mal, The Rock mag ich als, zumindest das, was man so von nach außen hin mitbekommt, mag ich als Person sehr. Und seine Filme, da darf man nicht zu viel erwarten, aber sie unterhalten trotzdem auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe den Trailer zu dem Baywatch-Film gesehen und mir gedacht, wow, das wird richtig lustig. Weil, sagen wir es mal so, Baywatch, das fing ja schon noch während die Serie lief an. Das war ja irgendwann nur noch eine Parodie seiner selbst. Also mit den ganzen Slow Motions und so weiter. Und da habe ich mir dann gedacht, boah, nach der langen Zeit, da könnte man ja so ein abgefahrenes, übertriebenes Ding machen. Und tatsächlich war das für mich auch eine ziemliche Enttäuschung, denn am Anfang ist es ganz witzig, aber dann wird es ja doch eine sehr dröge Crime-Story und gar nicht mal so lustig. Ne?
Ja, aber auch die ersten Witze fand ich schon sehr, sehr schwach. Also wenn es darum geht, dass sich einer von denen sein bestes Stück in Liege einklemmt.
Ja, es ist so ein bisschen Pipi-Kaka-Humor, wie man es mal so sagen kann. Ja. Nicht ganz so schlimm, aber ja. Trotzdem hat er ganz gute Bilder, finde ich. Und David Hasselhoff hat ja auch eine kurze Gastrolle. Das hat man sich nicht nehmen lassen. Aber ja, der Film an sich, ja. Aber wie gesagt, wir haben dieses Jahr 30 Jahre Baywatch, also ein glücklicher Zufall, dass wir uns jetzt gerade dafür entschieden haben. Dieses Jahr ist dann Baywatch komplett auf Blu-ray erschienen als HD Remastered. Und die haben das Filmmaterial richtig schön überarbeitet und sie haben die komplette Musik, immerhin über 300 Songs, haben sie durch neue, zeitgemäße Musik ersetzt.
Oh mein Gott, das finde ich immer grauenhaft.
Ja, da kann man sich drüber streiten, ob das gut oder schlecht war. Aber sie haben wohl von den Verkaufszahlen dieser Remastered-Version wollten sie abhängig machen, ob man dieses Franchise weiter aufleben lässt. Also der Film, auch wenn er keine guten Kritiken hatte und als Flop zählt, der hat schon sein Geld eingespielt. Und scheinbar ist es seit Ende 2018 so, dass ein Reboot wieder im Gespräch ist. Unter anderem auch wegen dieser erfolgreichen HD-Remastered-Version. Und darüber hinaus ist zurzeit eine Baywatch-Dokumentationsfilm in der Mache. Mhm. Return to Malibu Beach.
Oh mein Gott.
Ja, Baywatch the Documentary. Ja.
Aber noch zur Blu-ray. Vielleicht werden dann vielleicht auch mal dann die isländischen Fernsehzuschauer dann beruhigt werden. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hattest.
Nee.
In Island gab es nämlich einen großen Aufschrei, als die Serie damals im Fernsehen lief. Und zwar wegen der Untertitel.
Was?
Weil die Untertitel nämlich gewisse wichtige Teile des Bildes verdecken würden.
Bitte was?
Ja.
Wichtige, okay.
Vital Parts hieß es im Englischen.
Okay, genau. Natürlich. Ja,
ja. Mir ist doch vollkommen egal, was die da oben reden. Ich will doch nur das sehen, was auf dem Bild zu sehen ist.
Man muss dazu natürlich sagen, ich kann mir vorstellen, dass die isländischen Untertitel vielleicht ein bisschen umfassender sind als englische oder deutsche Untertitel.
Genau.
Weil die Wörter ja dann doch manchmal ein bisschen länger sind. Also wenn dann da unter Umständen, keine Ahnung, jetzt übertrieben, die Hälfte des Bildes mit Untertiteln verdeckt sind, kann das schon sehr frustrierend sein, gerade bei so einer optischen Serie, ne?
Genau.
Finde ich ja klasse. Nee, habe ich absolut nicht gewusst.
Und dazu passt auch, wenn du bei IMDb guckst, da gibt es immer diese Plot-Keywords.
Ja.
Und das Erste, was da steht, ist Big Breasts.
Oh Mann, das ist aber auch wirklich heute eine sexistische Folge. Aber ja.
Und dazu noch, wusstest du, dass David Hasselhoff am Anfang gegen Pamela Anderson war?
Nee, das ist mir auch neu.
Ja, wegen ihrer großen Brüste, weil er Angst hatte, dass die Aufmerksamkeit von den anderen Darstellern auf diese Brüste abgelenkt werden.
Nee, das sagt mir überhaupt nichts. Also ich habe noch ein Trivia gefunden, dass 2010 eine Tiefsee-Krustentierart nach David Hasselhoff benannt wurde. Und zwar die sogenannte Hoff-Crab. Also Crab wie Krabbe, nicht Crab.
Ja. Ja, ja.
Die Hoff-Krabbe. Und zwar, weil die Haare am Bauch dieser Krabbe, diese Borsten, den Wissenschaftler oder die Wissenschaftler, die diese Krabbe entdeckt haben, an David Hasselhoffs Brusthaare erinnert haben, die ja auch in Baywatch viel zu sehen sind.
Okay, ich muss sagen, ich erinnere mich nicht an die Brusthaare von David Hasselhoff.
Was?
Ich weiß, dass, aber ist das vielleicht was, was ich verdrängt habe, dass ich, woran ich mich nicht erinnern will?
Ja, okay. Also auf jeden Fall gibt es da jetzt auch eine Hoff-Crab. Und das wäre mit Sicherheit auch nie entstanden, wenn nicht David Hasselhoff lang und oft genug mit freiem Oberkörper am Strand entlang gerannt wäre.
Ja.
Mit der Boje in der Hand. Ja, Mai, Sebastian, haben wir noch irgendwas?
Ich habe halt nur noch so ein paar Trivia-Sachen, zum Beispiel Darsteller, die abgelehnt worden sind, die sich für die Serie beworben hatten. Da war zum Beispiel Neve Campbell, Alicia Silverstone, Terry Hatcher oder Denise Richards, die sich alle für die Serie beworben hatten. Neve Campbell wurde zum Beispiel mit der Aussage abgelehnt, sie wäre zu bleich.
Okay. Ja gut, braun gebrannt, ne?
Ja. Ja, da siehst du mal, wie hart dann doch Hollywood ist. Also da wird dann keine Rücksicht genommen. Da wird knallhart rausgesagt, nee, du bist nicht sexy genug, du bist zu flach, du bist zu athletisch, du bist zu bleich.
Ja, also ich habe noch irgendwo gelesen, dass die Darsteller gemeint haben, es wäre sehr viel Running, wäre also sehr viel am Strand auf- und abrennen wäre Teil des ganzen Programms gewesen und auch viel Schwimmen und so weiter. Und dass es für die Gesamtfitness eigentlich ein sehr gutes Programm war, die Dreharbeiten für diese Serie. Was ich mir auch denken kann, ja.
Ja.
Ja, ja gut, wenn wir soweit dann durch sind und sonst nichts mehr haben.
Können wir zum Fazit kommen, oder?
Können wir zum Fazit kommen, okay.
Willst du anfangen?
Hast du denn eins? Ich? Ach, ja, ich dachte, ich könnte dir diesen Kelch weiterreichen und du schiebst mir das jetzt hier so unter.
Also ich kann gerne anfangen, wenn du willst.
Ja, mach mal, dann sammle ich mal meine Gedanken noch.
Also ich glaube, man hatte schon rausgehört, dass ich nicht ganz so begeistert war von der Auswahl der Serie, als der Dominik diese Serie vorgeschlagen hat und bestimmt hat und ich nichts dagegen sagen konnte. Nee, sowas natürlich nicht.
Ich winke gerade unschuldig blickend ins Mikrofon. Ja.
Es war schon damals so, als die Serie im deutschen Fernsehen lief, dass ich kein großer Fan war. Das mag daran liegen, dass ich persönlich hauptsächlich bei Serien auf Handlung achte. Also mir ist Handlung recht wichtig bei Folgen, bei Serien, bei Filmen. Und da bietet Baywatch halt echt wenig. Und es mag zwar alles schön anzuschauen zu sein, die Damen und die Herren, die da rumlaufen, aber das ist für meiner Meinung nach nichts, was reicht, um sich halt eine Folge von 40 Minuten anzugucken. Da kann ich, wie vorhin schon erwähnt, mir den Quellekatalog angucken oder im Internet nach Bildern suchen.
Okay, wenn man mit den Ansprüchen durchs Leben geht.
Ja, aber was ist die Serie denn sonst? Das sind echt Belanglosigkeiten, die da zwischen den Leuten meistens hin und her gehen. Ihre persönlichen Probleme, die sie haben, sind, also ging mir meistens extrem auf die Nerven. Die Action-Sequenzen sind zwar schön anzugucken, sind okay, aber das ist jetzt auch nichts Berauschendes, das ist jetzt nichts Bahnbrechendes. Die Handlungen, wenn es mal Kriminalfälle sind, sind auch alles sehr dünn. Also für mich war das echt nur ein Krampf und ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben, weil das bedeutet, ich werde mir da nichts mehr angucken müssen.
Wow, okay. Das heißt, du würdest keine Empfehlung herausgeben wollen, dass man sich das nochmal ansieht?
Nee, null. Wie gesagt, wenn man sich das anschauen will, wofür die Serie bekannt ist, dann kann man sich auch Zusammenschnitte auf YouTube darüber anschauen.
Das finde ich ganz schön faszinierend. Also bei dir haut so die Nostalgiebrille, schlägt diesmal gar nicht durch.
Das mag auch daran liegen, dass ich einfach damals noch nicht ein Fan von der Serie war, auch damals als Jugendlicher. Natürlich habe ich mir das hab ich's angeguckt. Damals war die Auswahl einfach ein bisschen geringer, was da lief. Natürlich war ich auch die Serie, da war ich 13, als sie in Deutschland lief. Wahrscheinlich, also ist alles schon ein bisschen so im Nebel der Vergangenheit verschwommen, aber wahrscheinlich war ich auch angetan von den gut aussehenden Darstellerinnen. Aber auch damals war das für mich keine Serie, wo ich gesagt habe, wow, da muss ich mich jetzt unbedingt vor den Fernseher setzen, wenn das kommt. Damals hat es mich schon nicht wirklich interessiert.
Okay. Ja, es ist ja legitim, sei dir nicht genommen, dass du mal wieder falsch liegst. Aber nee, du hast schon recht. die Handlungen innerhalb der Folgen waren schon immer recht belanglos und ich kann mich auch an keine Folge erinnern, die jetzt wohl wirklich hängen geblieben ist. Wir hatten es schon erwähnt, Haiangriffe und sonstige Sachen, das gab's zwar alles, aber man sagt jetzt nicht, boah, die eine Folge. Wir hatten es ja zum Beispiel in der allerersten Folge, wo wir ein Cold für alle Fälle besprochen haben, da konnte man immer mal wieder eine Folge rausziehen und sagen, ja, die war besonders witzig und die war besonders cool. Das habe ich bei Baywatch auch alles nicht so gefunden. Diese ganze Sexiness der 90er Jahre, die ist auch mittlerweile, finde ich, ziemlich angestaubt. Ist jetzt auch nicht mehr so ein Punkt, der so wirklich ziehen kann. Die späteren Staffeln, die dann so in die 2000er reinging oder Anfang 2000 noch, die sind schon ein bisschen zeitgemäßer noch, aber ansonsten hat es auch ein wenig gelitten. Ich finde halt dieses Remastered HD Remake echt gut. Also das ist erstaunlich, was die da aus dem Filmmaterial rausgeholt haben. Und mit der Musik, das ist halt auch eine nette Idee. Wie gesagt, ist Geschmackssache. Aber das jetzt einem neuen, jungen Publikum noch mal vorzusetzen, glaube ich, dafür ist sie zu ernst, wenn man das so sagen will. Also dieser Humor, diese Parodie und so weiter, das kam ja alles eher danach oder daneben. Und das ist vielleicht etwas, was der Serie heutzutage fehlt, so ein bisschen der Humor, ne? Und deswegen glaube ich halt auch, es ist ein schöner, nostalgischer Gang der Memory Lane, wenn man sich damit nochmal beschäftigt. Aber ich denke, sowas würde heutzutage noch funktionieren. Schöne Menschen, Strand und so weiter, alles toll, mehr Action.
Da widerspreche ich dir nicht. Also ich glaube, dass es, solche Serien würden heutzutage auch noch funktionieren, weil halt einfach das Publikum, so wie bei der Musik, das Easy Listening halt auch gerne bei Fernsehserien und Filmen halt einfach sich berieseln lassen.
Genau, deswegen glaube ich auch, dass das mit diesem Reboot keine schlechte Idee ist. Die alte Serie, ja, sind halt auch echt viele Folgen. Also man kann sich hier und da mal wieder welche angucken, um da wieder ein Gefühl für zu kriegen. Aber du hast schon recht, da passiert dann sonst nicht viel. Also ändert sich nicht viel. Die Charaktere bleiben auch relativ gleich, wenn sie nicht ohnehin ausgetauscht wurden. Ich weiß gar nicht, ob Mitch jetzt auch eine große Charakterentwicklung durchmacht. Er wird vielleicht hier und da mit seinem Sohn so ein paar Handlungsstränge haben, dass der langsam erwachsen wird und so. Aber ansonsten ist da jetzt nicht viel, viel Handlungsentwicklung vorhanden. Das stimmt, ja. Also ich sag mal okay und Nostalgie und geiles Intro und irgendwie hat's mich schon gepackt. Mhm. Aber ich verstehe, wenn man da sagt, eigentlich nicht mehr. Okay.
Ja.
Dann wären wir durch. Wir können uns wieder an Land begeben. Oh, diese genau. Metaphern. Schlimm, oder?
Sind nicht ersoffen dabei, ja.
Ja, ich ziehe dich gerade an Land. Du hast es überlebt, Sebastian. Ja. Warst sehr tapfer.
Bitte keine Mund-zu-Mund-Beatmung.
Ich wollte gerade sagen, da verzichte ich. Ich bringe dich nur in die stabile Seitenlage und lass dich dann da am Strand liegen. Da wird schon jemand kommen, der sich um dich kümmert. Apropos kümmern. Liebe Zuhörer da draußen, wir würden uns weiterhin über Bewertungen freuen bei den eingängigen Portalen wie iTunes, Spotify und so weiter. Es wird immer schwerer mit einem Podcast, auch wenn er sehr gut produziert ist, da irgendwo in der Masse an Podcasts in diesem Rauschen hervorzustechen. Und gerade da sind wir auf eure Hilfe angewiesen, diesen Podcast ja zu teilen, zu liken und eben die wohlverdienten, würde ich mal behaupten, Wertungen abzugeben, damit wir einfach noch ein bisschen mehr Zuhörer erreichen. Das wäre noch so mein Gedanke. Wie gesagt, es kommen viele Podcasts, das ist alles man muss sich da schon so ein bisschen behaupten. Und Sebastian und ich machen das natürlich einfach nur privat, nebenher, gerne, macht uns auch Spaß und so weiter. Aber es ist immer schön, wenn man dann da noch mal ein paar Hörer mehr erreicht. Und darum hier noch mal das Allgemeine auf den Knien umhergerutschte und gebettel, sich doch da noch mal zu bemühen. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr irgendeine Idee habt, was man hier, wie man den Podcast vielleicht noch ein bisschen bekannter machen könnte, könnt ihr uns da auch gerne kontaktieren. Vielleicht hat ja der ein oder andere eine Idee. Wir haben da auch so ein, zwei Ideen, die wir in nächster Zeit mal ausprobieren werden. Und dann schauen wir mal, wohin die Reise noch so geht bei den TV-Serien-Stars.
Genau, wir hatten ja vorhin kurz drüber gesprochen, dass wir vielleicht mal, dass wir so einen Exkurs zum Arten von Serien machen könnten. Da könntet ihr ja mal vielleicht auch einen Kommentar einfach hinterlassen, ob euch sowas überhaupt interessiert, ob ihr vielleicht mal ein bisschen auch abseits von den Serien an sich was hören wollt.
Ja, sehr gerne. Wir haben bisher noch das Problem, sage ich mal, dass wir keine so richtig zentrale Anlaufstelle haben, was die Kommentare angeht. Die Webseite, die wir da haben, ist eher mit so einem Baukasten gemacht und hat so ein rudimentäres Gästebuch. Ihr könnt aber eure Kommentare, könnt ihr im Prinzip überall hinterlassen. Also bei Podijay, wo dieser Podcast hochgeladen ist, da gibt es eine Kommentarfunktion. Bei Facebook eben doch auf der Webseite oder eben in den jeweiligen Stores. Das lesen wir alles, das werten wir alles aus und wir gucken mal, dass man da auch nochmal die Webseite ein bisschen überarbeitet, dass dann zum Beispiel Kommentare direkt unter einer Folge möglich sind, dass das alles ein bisschen gesammelter ist und ich sag mal community-freundlicher. Mhm. Jo, dann sind wir durch. Ich bedanke mich bei dir, Sebastian. War schön.
Ja, wie immer.
Ja, und dann schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal besprechen.
Genau.
Okay, dann mach's gut und tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.